das etwas entspanntere Format ist, dass wir in die deutsche Vergangenheit zurückgehen. Das heißt, uns angucken wollen, wie die Situation in Deutschland heute ist und ihre Vorgeschichte dazu. Und das bedeutet, dass wir zuerst einen kurzen Impulsvortrag hören und anschließend einen Interviewblock haben, in dem quasi Zeitzeugen befragt werden über drei entscheidende Phasen der Endlagersuche in Deutschland: die Frühgeschichte, die daran anschließenden 80er Jahre bis 1998 und dann der zeitliche Einschnitt der 1999 mit dem Wechsel der Bundesregierung zu Rot-Grün erfolgt ist, mit dem AKN und den folgenden Jahren. Also wir werden versuchen, drei Phasen zu unterscheiden. Als ersten Referenten werde ich Ihnen aber Herrn Joachim Bluth präsentieren, der die Auswahl des Standes Gorlebens in 8 Minuten aus Sicht des niedersächsischen Umweltministeriums skizzieren wird. Anschließend gebe ich die Rolle des Zeremonienmeisters weiter an Hans-Peter Feind, der mit 4 Kollegen aus der Community, die jeweils für bestimmte Zeiträume sehr dicht am Geschehen waren, sehr dicht aus unterschiedlichen Gründen, ein Interview führen wird und Ihnen die verschiedenen Geschichten, Interpretationen, die es für diese verschiedenen Phasen auch gibt, versucht zu umreißen. Ich denke, wir bekommen dadurch einen ganz guten Einblick in das Vergangene und hoffen dann, im nächsten Schritt mit Ihnen darauf aufsetzen zu können, wie ist die aktuelle Situation zu interpretieren, wie geht es weiter. Herr Bluth, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns lang bemüht, auch von der offiziellen niedersächsischen Politik ein Statement zu bekommen und wir freuen uns, dass es gelungen ist, Herrn Bluth für diese 8 Minuten zu gewinnen. Anschließend das Interview mit den 4 anderen Kollegen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Hocker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mich vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Ich bin auch fast schon so etwas wie ein Zeitzeuge, da ich inzwischen schon seit über 20 Jahren mich mit dem Thema Endlagerung und speziell auch Gorleben beschäftige. Mir ist klar, dass dieses Thema ein Reizthema ist und dass es eine schwierige Materie ist und dass die Legendenbildung zur Auswahl des Standortes Gorleben aus der Sicht der niedersächsischen Ministerien also vielfältig ist. Und ich will aber trotzdem versuchen, in den wenigen Minuten Ihnen einen Überblick dazu zu geben, wie es abgelaufen ist, wie es sich in den Akten dokumentiert und wie dieses Auswahlverfahren aus der heutigen Sicht von uns als NMU beurteilt wird und damit auch gleichzeitig den Einstieg mit einigen wenigen Thesen geben als Impuls für die nachfolgende, sicherlich spannende Diskussion. Ja, wie sind die gängigen Behauptungen zu Gorleben? Was ist überhaupt der Grund dafür, dass man sich mit dem Auswahlprozess doch nochmal im Einzelnen befassen sollte? Es wird ja vielfach behauptet in der Öffentlichkeit von verschiedenen Akteuren, wir haben es auch gestern Abend gehört, die Auswahl des Standorts Gorleben ist ausschließlich nach politischen Motiven erfolgt. Das hört man immer wieder und fachliche Gründe spielten eben dabei überhaupt keine Rolle. Weiterhin wird gesagt, die damalige Vorgehensweise ist aus heutiger Sicht völlig überholt und damit inakzeptabel. Und schon deshalb, also ganz unabhängig von den geologischen Fragen, schon allein deshalb ist der Standort für die Endlagerung völlig ungeeignet. Ja, wie ist das NMU vorgegangen? Wir möchten gerne zur Aufklärung dieses Sachverhalts beitragen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Fachakten der damals zuständigen Ministerien in den Archiven sind. Sie sind nicht öffentlich zugänglich. Sie sind aber für uns als Ministerien, das gilt sowohl für das Land als auch für die Bundesministerien, zugänglich, sind eingesehen worden und auch ein Stück weit ausgewertet worden. Wir haben also die von dem sogenannten IMAG, also ein interministerieller Arbeitskreis 1976, gegründet, die Niedersachsen verwendeten Kriterien analysiert und mit modernen Kriterien verglichen Und wir haben insbesondere die Kabinettsvorlage, die der damaligen Auswahlentscheidung der Landesregierung unter der Führung von Ernst Albrecht zugrunde lag, eingesehen. Ja, ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, wie der sogenannte IMAG 1976 vorgegangen ist. Es ist in vier Phasen erfolgt. Zunächst in Phase 1 hat eine ganz grobe Annäherung anhand einfacher Kriterien stattgefunden. Das heißt also, man hat in der damaligen alten Bundesrepublik natürlich geschaut, wo gibt es denn überhaupt Salzstrukturen. Dabei ist man selbstverständlich auf die norddeutschen Bundesländer gekommen, weniger auf die süddeutschen. Man hat dann 140 Standorte untersucht und von diesen 140 23 aufgrund ihrer groben Lage in die engere Wahl genommen. Die Phase 2 war dann geprägt dadurch, dass man das Ganze anhand zunächst geologischer Kriterien verfeinert hat. Insbesondere war hier maßgebend, dass also aus bergtechnischen Gründen der Zugänglichkeit, der Beherrschbarkeit überhaupt die Oberfläche der untersuchten Salzstruktur nicht mehr als 800 Meter unter Gelände liegen sollte. Und man hat vergleichsweise kleine Salzstrukturen ausgesondert, weil man natürlich vor Augen gehabt hat, einen relativ großen Standortbedarf von etwa 3x4 Kilometer für das nukleare Entsorgungszentrum, was ja bekanntermaßen damals noch geplant war. Also deswegen dann 14 Standorte in die engere Wahl genommen. So, dann kam die Phase 3, die war sehr aufwendig und sehr umfangreich, deswegen, weil man auch die nicht geologischen Kriterien berücksichtigt hat und das Ganze nochmal in drei Gruppen. Diese drei Gruppen betreffen einmal die Gruppe Sicherheit und Umwelt, wie zum Beispiel Strahlenschutz, Berücksichtigung von Schutzgebieten. Man muss gleich dazu sagen, dass diese Gruppe über 70% hinterher bei der Entscheidungsbildung ausgemacht hat. Es wurde ja dann, wie ich hier auch dargestellt habe, ein Punktewichtungssystem eingeführt. Man hat Infrastruktur angeguckt, man hat geguckt, strukturpolitische Aspekte, also zum Beispiel die Arbeitsmarktstruktur, auch das hat man durchaus vor Augen gehabt. Und man hat dann eine Entscheidungsmatrix erstellt und versucht, in einem System mit Punkten und Wichtungen zu einer dezidierten, zu einem Entscheidungsvorschlag zu kommen. Und diese Phase 3 hat dann dazu geführt, dass drei Standorte in die engere Wahl gekommen sind. Diese vier Standorte sind dann in die Kabinettsvorlage für die abschließende Entscheidung eingeflossen. Und die Kabinettsvorlage beinhaltet, so haben wir es nachgesehen, eine nachvollziehbare Rangliste für die Standorte Gorleben, Lichtenhorst, Maria Klückhöfer und Wahn. Es ist empfohlen worden, eine Vorauswahl zwischen den Standorten Gorleben und Lichtenhorst zu treffen. Also es ist nicht gesagt worden, bitte entscheidet für den Standort Gorleben. Und es ist auch klar gesagt worden, empfohlen worden, das als vorläufig anzusehen und ergebnisoffen zu erkunden. Also das Wort ergebnisoffen taucht immer wieder auf und spielt eine ganz große Rolle. Das hat dann bekanntermaßen zu der Entscheidung 77 geführt. Ja, wir haben dann noch ganz kurz die moderneren Kriterienkataloge, die hier aufgelistet sind, uns angesehen. Ich will sie jetzt nicht im Einzelnen aufführen, aus Zeitgründen. Wir sind zu folgender Feststellung gekommen. Aus unserer Sicht sind das Fakten. Dementsprechend, dass die heute geforderten geologischen Auswahlkriterien sich objektiv wenig bis gar nicht von denen 1976 unterscheiden. Und dass damals schon Aspekte der Sicherheit und des Umweltschutzes, der Wirtschaftsgeografie und der Strukturpolitik nach dem damaligen Stand von Wissenschaft und Technik eingeflossen sind. So, und jetzt möchte ich Ihnen, da meine Zeit schon rum ist, einige Thesen und Impulse für die Diskussion geben. Die können vielleicht noch eine Weile stehen bleiben. Also das niedersächsische Standortauswahlverfahren war ein Prozess der schrittweisen Annäherung anhand nachvollziehbarer Kriterien. Er war nicht transparent, das ist richtig, aber er war nachvollziehbar. Und das damals und heute geltende, noch geltende Atomgesetz schreibt ein nochmaliges Standortauswahlverfahren nicht vor, wie durch die Rechtsprechung zu Konrad eindeutig bestätigt wurde. So, und als letzter Punkt, als Statement, die niedersächsische Landesregierung spricht sich für eine Fortsetzung der ergebnisoffenen Erkundung des Salzstockes Gorleben aus, und das Wort ergebnisoffen habe ich hier nochmal besonders unterstrichen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Ich weiß, dass die Einschätzungen von Herrn Bluth quasi mehr als dringliche Nachfragen hervorrufen. Ich selber hätte die auch. Wir sind schwer im Zeitverzug. Ich würde gerne Herrn Feind bitten, und das war auch so abgesprochen, dass er versucht, die Themen, die auch jetzt kompliziert sind, auch in der Interpretation und nicht widerspruchsfrei, glaube ich, akzeptiert werden können, mit den 4 Zeitzeugen, die er Ihnen gleich vorstellen wird, auch in die Diskussion aufzunehmen. Und wir brauchen die Themen alle wieder, denke ich, in den Arbeitsgruppen und in den weiteren Diskussionen. Wir möchten das aber jetzt gerne nicht breit diskutieren. Peter Feind aus Cardiff, der seit vielen Jahren auch über Fragen, wie diskutiert man solche strittigen Thesen, arbeitet und dafür auch viel Erfahrung, professionelle Erfahrung mitbringt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie stellen Ihre Kolleginnen und Kollegen am Podium vor. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser ausgesprochen interessanten Veranstaltung. 2 Sätze zu meinem Hintergrund. Ich bin Politikwissenschaftler, habe mich viel mit Fragen der Bürgerbeteiligung in Planungskonflikten befasst, aber nie mit dem Atomkonflikt. Ich bin insofern ganz unvoreingenommen und sehr gespannt, was hier heute herauskommt. Ich fand die Idee zu diesem Gespräch ausgesprochen interessant und freue mich sehr, dass wir 4 Herren auf dem Podium begrüßen können, die ganz verschiedene Erfahrungen mitbringen können, um noch einmal die Geschichte des Konflikts um den Endlagerstandort Gorleben Revue passieren zu lassen. Wobei es hier ja sehr viele Geschichten gibt. Wir haben auch nur eine gute Dreiviertelstunde. Wir können also nur einige Bruchstücke der vielen Geschichten hier zu Wort kommen lassen. Das kann also nur ein Anfang eines solchen gemeinsamen Erzählprozesses sein. Ich begrüße links neben mir Dr. Anselm Tiggemann. Er hat vor 4 Jahren an der Universität Dortmund erfolgreich eine Doktorarbeit eingereicht über den Zusammenhang von Atomenergiekonflikt und nuklearen Entsorgungskonzepten in Deutschland. Zu meiner Rechten ist Reinhard König. Er ist Geschäftsführer der Zwischenlagergesellschaften Brennelementlager Gorleben GmbH und Brennelement Zwischenlager Ahaus GmbH, ist seit 1980 wohnhaft in Gorleben und war bereits in der Phase 1975 bis 1980 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die RWE und für die, nicht dass ich es jetzt falsch sage, die Deutsche Gesellschaft für die Aufarbeitung von Kernbrennstoffen MbH in Hannover tätig. Detlef Ibsen ist Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der Universität Gesamthochschule Kassel und war als einziger Sozialwissenschaftler Mitglied im AKN, also im Arbeitskreis Auswahlverfahren für Endlagerstandorte. Und last but not least, Dr. Helmut Hirsch ist wissenschaftlicher Konsulent für Fragen der nuklearen Sicherheit und Sicherung. Er hat unter anderem und tut das auch immer noch die österreichische Bundesregierung und viele Nichtregierungsorganisationen beraten und ist hier und heute vor allem als Organisator oder Mitorganisator des Gorleben-Hearings als Zeitzeuge da. So, wir wollen jetzt gleich einsteigen. Die Vorgeschichte von Gorleben beginnt ja bereits mit der Frage, die heute auch schon mehrfach andiskutiert worden ist, warum eigentlich das Salzkonzept? Und Herr Dr. Tiggemann, in Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich ja ausgehend mit der Vorgeschichte von Gorleben befasst. Wie ist es eigentlich zur Festlegung auf das Salzkonzept gekommen?
Also in der Bundesrepublik hat man frühzeitig 2 wichtige Entscheidungen getroffen. Einerseits die Entscheidung, in tiefgeologische Formationen zu lagern. Und die zweite wichtige Entscheidung war eben nicht Atommüll zu exportieren, sondern die deutschen Abfälle auch hier zu lagern und hier zu behandeln. Dann ist festzustellen, der zuständige.
Dann können alle das nochmal mitverfolgen.
Also, wichtig waren 2 Grundsatzentscheidungen, die in der Bundesrepublik sehr frühzeitig getroffen worden sind. Das war einerseits die Grundsatzentscheidung, Entlagerung tiefengeologischer Formationen vorzunehmen. Also nicht wie die Kernwaffenstaaten sich Meeresversenkungen, oberflächennahes Vergraben. Da hat man relativ frühzeitig im Arbeitskreis Strahlenschutz der Atomkommission gesagt, das können wir hier aufgrund der Bevölkerungsdichte schon nicht machen. Und das hat man auch damals in der Bundesrepublik als keinen gangbaren Weg angesehen.
Das zweite war das Leitbild einer nationalen Energiewirtschaft. Also die deutschen Abfälle sollten auch hier in der Bundesrepublik beseitigt werden bzw. gelagert werden. Dann auf der Etappe zum Salzkonzept sind noch zwei weitere Punkte sehr, sehr wichtig. Das eine ist, dass schon damals von der Vorgängerorganisation der BGR, der Bundesanstalt für Bodenforschung, ein Vertreter in dem zuständigen Arbeitskreis der Deutschen Atomkommission war, der auch publiziert hat zur Lagerung in der Bundesrepublik. Und der zweite Punkt war, dass dann auch von der Bundesanstalt für Bodenforschung 1963 der dringliche Hinweis auf den Salzstock Asse gekommen ist. Das sei eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Zeitgleich wurden zwei Gutachten auch in Auftrag gegeben. Einerseits zur Machbarkeit der Endlagerung in der Bundesrepublik und andererseits ein Gutachten zur Asse. Also beides im Jahr 1963. Und im Grunde gab es dann also nicht die Diskussion zwischen verschiedenen Wirtsgesteinen, wobei es Hinweise in den Akten auch immer gibt, dass zum Teil Eisenerzgruben mal angesprochen werden und mal Thema sind. Aber es gibt keine systematische Diskussion über diese Frage. Es gibt eigentlich eine Frage zwischen zwei Punkten. Nehmen wir ein aufgelassenes Salzbergwerk, also die Asse, oder führen wir ein Kavernenprojekt durch? An einem Kavernenprojekt hat die Bundesrepublik sich dann auch im Rahmen von Euratom beteiligt.
Gut, prima. Herr Tickemann, wäre es also insofern fair zu sagen, dass hier so etwas wie eine Pfadabhängigkeit in den Prozess hineingekommen ist? Es gab also frühzeitig Wissenschaftler, die Interesse hatten, die auch eine gewisse Neigung hatten für den Salzstock, und es gab die Gelegenheit, die Asse zu erwerben. Und das hat dann dazu geführt, dass man weiter diesen Salzpfad hauptsächlich verfolgt hat.
So kann man das sagen.
Ja. Also hier ist sehr frühzeitig eine Pfadabhängigkeit hineingekommen. Die Bundesregierung hat dann sehr frühzeitig nach einem Standort gesucht. Sie haben das, ich habe das aus Ihren Publikationen entnommen, zunächst einen bundesweiten Suchprozess gemacht, der dann sehr früh oder in eigentlich eine Konzentration auf norddeutsche Standorte eingemündet ist. Und am Ende sind dann drei, wenn ich es richtig erinnere, niedersächsische Standorte übrig geblieben. Ja, vielleicht können Sie das noch kurz berichten. Welche Gruppierungen waren beteiligt an diesem Suchprozess? War das ein reiner Expertenprozess? Gab es irgendeine Form von Öffentlichkeitsbeteiligung?
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht. Die war ausdrücklich erst vorgesehen, wenn ein Standort benannt ist. Mhm. Was noch ein wesentlicher Punkt war, also es ging um den Standort für ein nukleares Entsorgungszentrum, also einen Entsorgungspark, der die gesamten Anlagen der Entsorgung an einem Standort zusammenfassen sollte. Eine Investition von mehreren Milliarden, also 10 bis 12 Milliarden Investitionsvolumen auf Basis der 70er Jahre D-Mark wurden prognostiziert, und das war also dann natürlich, man kann sagen, zu der Zeit das größte Industrieprojekt, was verfolgt worden ist in der Bundesrepublik.
Die Sache ist dann ja öffentlich geworden, als es darum ging, jetzt tatsächlich erste Probebohrungen vorzunehmen. Herr König, bitte? Die drei Standorte, können Sie...
Ich spreche Sie auch nochmal an,
ja? Insofern. Herr König, Sie sprechen die gleich an. Herr König, Sie waren dann in dieser Phase ab 1975 in der Öffentlichkeitsarbeit tätig für die Energiewirtschaft. Wie haben Sie diese Phase erlebt, als es dann um die Erkundung dieser drei Standorte in Niedersachsen, die Sie gleich nennen werden, ging? Was ist da passiert?
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich fragen, wie haben Sie das erlebt? Damit kann ich gleich voranschicken. Es ist natürlich ein sehr persönliches Erleben gewesen. Diese Zeitphase war relativ kurz, in der wir drei Standorte zu diskutieren hatten. Und sicherlich gibt es auch Teilnehmer, von denen ich allerdings annehme, dass nicht allzu viele mehr hier im Saal sind, die an diesem Prozess teilgenommen haben, die es etwas anders bewerten, als ich es aus meiner persönlichen Erfahrung tue. 1975 war die Energiewirtschaft in die Verantwortung gekommen, die Entsorgung ihrer Kleinkraftwerke sicherzustellen. Bis dahin war es nicht so geregelt, und 1975 hat die Energiewirtschaft eine Gesellschaft für diesen Zweck gegründet, und ich bekam den Auftrag, mich um die Öffentlichkeitsarbeit für das damals geplante nukleare Entsorgungszentrum zu kümmern. Gleichzeitig hatte der Bund drei Standorte, die genannten Standorte, ausgewählt gehabt. Der eine war im Emsland, das war der Standort Wahn bei der Gemeinde Börger. Einer war der Salzburg-Lichtenhorst, nördlich von Hannover, an der Grenze der früheren Landkreise Nienburg und Fallingbostel, also in der Südheide. Einer war bei Eschede, das war der Salzburg-Lutterloh. Und an allen drei Standorten brandete im gleichen Moment, wo die Namen bekannt wurden, ein heftiger Protest auf. Es gab sehr extreme Widerstandsaktivitäten an allen Standorten. Und ich muss Ihnen gestehen, die Öffentlichkeitsarbeit bestand eigentlich darin, dass man sich jeden dritten Tag an einem der Standorte traf. Das war ein furchtbar ermüdender Auftrag in Pro-Kontra-Diskussionen, bei denen Befürworter und Gegner auf dem Podium saßen. Einer moderierte, meistens ein Kommunalpolitiker, und man warf sich gegenseitig die Argumente vor den Kopf, und das Auditorium verstand eigentlich nichts, sondern hatte nur aufgrund ursprünglicher Überzeugungen eine Positionierung für die eine oder andere Seite. Sie können sich vorstellen, wohin die Positionierung bei den meisten ging, denn es sind alles ländliche Standorte, und wer sich ein bisschen mit der Struktur der Denkart in ländlichen Standorten befasst, der weiß, dass die Menschen dort nicht ganz so gerne zu Demonstrationen gehen, sondern es waren dann doch mehr die anderen. Also dieser Diskussionsprozess war von Anfang an keiner, in dem ein Dialog zustande kam. Das will ich damit sagen. Es blieb also bei einem Austausch von Meinungen. Und es gab natürlich auch an jedem der Standorte Befürworter dieses Projektes. Natürlich im Wesentlichen aus den wirtschaftlichen Perspektiven, die sich für die Standortgemeinden ergeben haben. Aber die Situation war einfach so, dass diese Befürworter sich einfach auch nicht trauten, ihre Position darzulegen aufgrund des Drucks der Opposition gegen die Anlage. Und das ist ein Argument, was mich immer veranlasst zu sagen, die Konkurrenzsituation zwischen mehreren Standorten ist eine ganz gefährliche. Es traute sich auch niemand dafür einzutreten, weil er ja nicht wusste, ob dieses Engagement, was er hier zeigte, das ihm durchaus persönlich zu einem Nachteil hätte gereichen können, von Erfolg gekrönt war. Denn es hätte ja auch ein anderer Standort ausgewählt werden können, an dem man möglicherweise eben dann kein Interesse mehr gehabt hätte aus Sicht derer, die sich dafür einsetzen wollten. Das heißt also, meine persönliche Erfahrung besagt, die Diskussion an mehreren Standorten ist, wenn man wirklich einen Kommunikationsprozess machen will, den wir in Gorleben hatten, heute leider nicht mehr haben, ich will darauf im Rahmen einer nächsten Diskussionsrunde gerne noch eingehen, wenn man wirklich einen solchen Dialog haben will, dann kann man es schon aus Kapazitätsgründen nicht an mehreren Standorten parallel machen. Was ich vorhin von den Kollegen aus der Schweiz und aus den anderen Nachbarländern hörte, hat mich insofern fast ein bisschen bestätigt in dieser Positionierung. Denn es
Einsatz, gleich.
Ja, erstmal es bei wurde, der es wurde darauf hingewiesen, dass man drei Diskussionsrunden am Standort gemacht hat. Ich weiß, dass die Samtgemeinde Gartow eine Aufstellung gemacht hat und kam zu dem Ergebnis, dass fast 160 verschiedene Informationsveranstaltungen für alle Ratsmitglieder durchgeführt worden sind, bis man zu einer Entscheidung kam.
Da sind wir jetzt aber in der Geschichte schon weit nach vorne gesprungen. Noch einmal kurz zur Frage der Widerstände. Sie haben gesagt, das liegt ein bisschen an den Mentalitäten im ländlichen Raum, an der Denkungsart. Herr Tickelmann, aus Ihren Publikationen habe ich entnommen, dass sich betroffene Landwirtinnen zum Teil auch getäuscht gefühlt hatten über die Zwecke dieser Bohrung. Hat das vielleicht auch eine Rolle
genau,
gespielt?
Genau, die Bohrung, das waren Formularverträge. Da war dann praktisch nicht der Zweck der Probebohrung bei den Untersuchungen jetzt der Kever eingetragen. Und die Lingner Kavernenbau- und Betriebs GmbH, die das durchgeführt hat, hatte Formularverträge verwandt. Und insofern natürlich die Grundstückseigentümer nicht über den wahren Zweck der Bohrung informiert. Das hat dann dazu geführt, dass auch vor Gericht dann geklagt worden ist. Und auch im Ausschuss, im Niedersächsischen Landtag, im Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen, das auch nochmal thematisiert worden ist. Und auch bei den späteren Gesprächen, die Albrecht, Ministerpräsident Albrecht führt, ist diese negative Erfahrung eben am Standort Bahn immer wieder ein Motiv für ihn gewesen.
Jetzt haben Sie schon das nächste Stichwort angesprochen, die Befassung der niedersächsischen Landesregierung. Das ist ja eigentlich das nächste, was erstaunlich ist an diesem ganzen Prozess. Bis dahin ist also der Bund dabei, nach einem Standortlager zu suchen. Es gibt die Erkundung dieser drei niedersächsischen Standorte, die im Wesentlichen vom Bundesforschungsministerium, damals BMFT, finanziert wird. Gleichzeitig beginnt aber ab 1975 die niedersächsische Landesregierung bereits damit, sich mit dieser Thematik zu befassen und auch einen Referenten einzustellen. Was waren die Motive, dass die Landesregierung, damals noch SPD geführt, begonnen hat, sich mit dem Thema zu befassen. Und was ist dann passiert nach dem Regierungswechsel zu Ministerpräsident Ernst Albrecht 1976?
Also 1975 bestand auf jeden Fall ein Eigeninteresse der niedersächsischen Landesregierung, diese Rieseninvestitionen nach Niedersachsen zu holen. Das kann man also ganz klar sagen. Die Standortauswahl, die praktisch ja von der KEWA im Auftrag des Bundes durchgeführt worden ist, lief natürlich, aber als der Regierungswechsel kam, also als im Januar 1976 Ernst Albrecht zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, sah er sich auf der einen Seite mit der Opposition an den drei Standorten konfrontiert, auf der anderen Seite sah er eine sozialliberale Bundesregierung, die dieses Entsorgungszentrum durchhaben will. Und da hat er praktisch erstmal das Moment, wir in Niedersachsen machen jetzt unabhängig von den Auswahluntersuchungen der KEWA erstmal unseren eigenen Auswahlprozess. Und das war eben die interministerielle Arbeitsgruppe, die Herr Blut eben angesprochen hat. Bitte? Ja. Genau, das waren sind das Ergebnis der niedersächsischen interministeriellen Arbeitsgruppe. Und ich habe in meiner Arbeit eben dargelegt, bisher hat man immer die KEWA und die KEWA-Standorte immer ziemlich in den Fokus gestellt, aber die eigentliche Standortentscheidung für Gorleben ist in Niedersachsen gefallen, ist eben auf der Grundlage der interministeriellen Arbeitsgruppe gefallen.
Ja. Also die Situation, Herr Tickemann, wenn ich das richtig verstehe, ist, der Bund hat seinen zunächst bundesweit begonnenen Suchprozess letztlich auf drei Standorte in Niedersachsen konzentriert. Es kam dort zu den Konflikten und Auseinandersetzungen, die Sie, Herr König, gerade geschildert haben. Und aufgrund dieser Erfahrungen beginnt die Landesregierung parallel, verstärkt nach dem Regierungswechsel, mit Ministerpräsident Albrecht eine eigene Standortsuche, Gründung eines interministeriellen Arbeitskreises, den Herr Blut gerade vorgestellt hat, kriteriengeleiteter, aber nicht öffentlicher Prozess, an dessen Ende diese vier Standorte stehen.
Vielleicht ganz wichtig, federführend war eben das Wirtschaftsministerium, nicht das Sozialministerium, wo der zu Horst, der Referent, den Sie eben ansprachen, für das Entsorgungszentrum eingestellt worden ist, sondern das Wirtschaftsministerium. Da sieht man, es war eben ein nukleares Entsorgungszentrum, es war Industrieansiedlung im allergrößten Rahmen und die Endlagerung war eben ein Teilprojekt dieses Ganzen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Jetzt hatte Herr Blut uns gerade berichtet, dass in die Kabinettsvorlage der Vorschlag eingegangen ist, zwei Standorte zu benennen und einen Standortvergleich durchzuführen. Das Kabinett hat dann aber beschlossen, nur einen Standort zu benennen, nämlich Gorleben. Und was sind nach Ihrer Kenntnis der Aktenlage, vielleicht können Sie auch noch kurz berichten, ob Sie die Akten, die Herr Blut vorhin genannt hat, haben einsehen können. Also was ist nach Ihrer Kenntnis der Aktenlage und auch aufgrund der Zeitzeugengespräche, die Sie geführt haben, das Motiv der Landesregierung gewesen, sich auf einen Standort, nämlich Gorleben, festzulegen als Standort für ein Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager.
Also meine Erkenntnis ist, es gibt nicht das Motiv. Das so eindeutig kann man das nicht sagen, aber in dem Motiv Bündel spielt natürlich eine große Rolle, dass also einerseits hat Albrecht schon gesagt, die strukturpolitischen Aspekte, die spielten natürlich auch in dieser Kabinettsvorlage schon eine Rolle. Dann kam auch hinzu die Aufgeschlossenheit der Kommunalpolitiker vor Ort. Aber das wesentliche Motiv war natürlich, dass diese groben Kriterien, groben geologischen Kriterien des Salzstockes vorhanden waren. Also das nennt Albrecht auch immer als, damit fängt er also praktisch dann auch beim Zeitzeugengespräch an. Was natürlich eine große Rolle spielte, wie die Bundesregierung auf diesen Standortvorschlag reagierte. Die Bundesregierung lehnte diesen Standortvorschlag Gorleben, sobald er also in der interministeriellen Arbeitsgruppe war, er dann im November schon so in der Diskussion, dann fuhren drei Bundesminister nach Hannover, um Albrecht praktisch auf einen Standort festzunageln und ihm Druck zu machen. Albrecht hat in dieser Besprechung gesagt, es könnte noch ein anderer Standort werden, eben Gorleben. Und dann hat die Bundesregierung, der Bundeskanzler höchstpersönlich mehrere Male in Briefen, weil die Handakten von Helmut Schmidt konnte ich eben dazu einsehen, hat massiv Bedenken geäußert, die deutschlandpolitischer Natur und verteidigungspolitischer Natur waren. Also man muss sich Situation der 70er Jahre, Bipolarität vorstellen, also Vier-Mächte-Verantwortung Deutschlands hat man, man hat Konsultationen mit der DDR befürchtet, man hat das sogenannte Handstreichargument, dass der Ostblock diese Anlage handstreichartig bemächtigen wollte, das war ein wichtiges Argument gewesen praktisch damals.
Ja. Die Bundesregierung gibt dann aber nach, unter anderem auch, weil man feststellt, dass die DDR sozusagen nicht reagiert. Und Herr König, Sie weisen gerade darauf hin, es waren auch die Bedenken, dass die Wiederaufarbeitung sozusagen...
Das war, ging insbesondere bei dieser Diskussion, dieser politischen Diskussion um die Positionierung der großen Wiederaufarbeitungsanlage, weil die eben auch als sensitive Einrichtung im militärischen Sinne betrachtet worden ist. Also hier ging es weniger um die Frage der Positionierung des Endlagers.
Aber nochmal die Frage, was sozusagen ein bisschen im Raum steht. Warum die Konzentration auf nur einen Standortvorschlag? Herr Ibsen, Sie sind ja dann Mitglied im AKN später gewesen. Würden Sie sagen, es war eine verpasste Chance, hier sozusagen in ein Verfahren einzusteigen, wo man verschiedene Standorte hätte vergleichen können?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es war ja weitgehend in der Hand von Fachkräften und von Politikern eine Sache zu entscheiden. Und die Öffentlichkeit war nicht sozusagen, zumindest nicht ausreichend informiert und schon gar nicht beteiligt. Und aus unserer heutigen Sicht, aber auch schon damals, als der AKN gegründet wurde, berufen wurde, war klar, dass man so in dieser Art gerade brisantere Entscheidungen nicht mehr machen kann in diesem Land. Dazu waren die demokratischen Strukturen zu weit erwachsen geworden, als dass sich die Leute sagen, wenn wir gut finden, die Regierung das meint, dann machen wir das.
Es gab dann ja den Versuch, die Öffentlichkeit stärker einzubinden mit der Organisierung des sogenannten Gorleben-Hearings. Herr Hirsch, Sie waren auf Seiten der sogenannten Kritiker, kann man das damals schon so sagen, an der Vorbereitung dieses Hearings beteiligt. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wie es eigentlich zu diesem Konzept gekommen ist und wie Sie dann auch eingebunden worden sind.
Zunächst muss ich einmal sagen, ich bin Mitte 78, funktioniert das Mikrofon? Geht's jetzt? Ja. Ich bin Mitte 78 nach Deutschland gekommen, um im Auftrag der Landesregierung dieses Gorleben-Hearing mit zu organisieren. Ich war vorher in Österreich im Industrieministerium tätig und war mit dem Kernkraftwerk Zwentendorf beschäftigt. Ein Punkt, der abgehakt ist. Das heißt, ich war es gewohnt, nahe dem Zentrum von intensiven gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Kernenergie zu stehen, hatte diesbezüglich meine Erfahrungen, die Situation in Norddeutschland, Endlagerung, Endlagerdiskussion und überhaupt die Entsorgungsdiskussion in Deutschland war für mich ziemlich neu. Da bin ich also ziemlich heftig ins kalte Wasser reingeworfen worden. Zu diesem Gorleben-Hearing ist es gekommen, jetzt nach meiner Erinnerung. Es gab im Jahre 1977 eine grundsätzliche Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission zu dem nuklearen Entsorgungszentrum, grundsätzlich sicherheitstechnisch realisierbar. Diese Stellungnahme, die relativ bald nach der Standortwahl Gorleben erfolgt ist, hat dann zu Gegenreaktionen, zu verständlichen Gegenreaktionen im Landkreis Lichtenberg geführt. Es wurde die Forderung aufgestellt an die Landesregierung, sich hier nicht allein auf die Reaktorsicherheitskommission zu verlassen, sozusagen, sondern internationale Experten heranzuziehen, die mit der gleichen Fragestellung, ist die grundsätzliche sicherheitstechnische Realisierbarkeit des Entsorgungszentrums gegeben, da herangehen sollten. Da wurde also ein Komitee gebildet von 20 Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern, Großbritannien, USA, Schweden, Norwegen, und einige Frankreich und einige andere. Ich war fachlicher Koordinator dieser sogenannten Kritiker, wobei ganz klar gesagt werden muss, die Mitglieder dieses Komitees waren zum Teil Befürworter, zum Teil Skeptiker der zivilen Nutzung der Kernenergie. Sie waren allesamt eher skeptisch gegenüber dem Konzept des nuklearen Entsorgungszentrums und gegenüber der Wiederaufarbeitung. Weil das eben ja auch weltweit im Zusammenhang mit Proliferationsfragen, Fragen der Weiterverbreitung von Kernwaffen, umstritten war. Und das stand auch bei dem Gorleben-Hearing eigentlich im Mittelpunkt. Es wurde von den 6 Tagen ein Tag, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, über Endlagerung diskutiert, sonst über andere Themen.
Würden Sie denn sagen, dass aus Sicht der damaligen Politik, wie Sie das wahrgenommen haben, dieses Hearing eine Art Taktik war, sozusagen symbolische Bürgerbeteiligung, oder war es wirklich ergebnisoffen, war es ein starkes Engagement? Was waren die Erwartungen?
Ich würde sagen, es war beides. Aber wenn ich eines gelernt hatte schon vorher, im Rahmen der Informationskampagne Kernenergie der österreichischen Bundesregierung, die ich damals auch fachlich koordiniert habe, dann ist es, dass man zwischen Alibi-Aktion und einer ehrlichen Partizipationsaktion oft nicht unterscheiden kann. Denn wenn eine Alibi-Aktion glaubwürdig sein soll, dann muss sie ein großes Maß an Offenheit haben und dann verschwimmen die Grenzen wieder. Und ich denke, das gilt genauso bei dieser Kampagne in Österreich, also jetzt bei dem Gorleben-Hearing. Es war, mag ein Schuss Taktik darin gesteckt haben, aber andererseits war dann auch genug Offenheit da, wirklich eine Diskussion pro und contra hier durchzuführen, auch den Bürgern die Möglichkeit, Bürgern die Möglichkeit zu geben, zuzuhören, allerdings nicht mitzureden.
Herr König, was waren aus Sicht der Energiewirtschaft die Erwartungen an das Gorleben-Hearing, was dieses Hearing leisten kann, leisten soll?
Vorweg gesagt, während Herr Hirsch für die Kritikerseite zuständig war, war ich für die Seite zuständig, die sich dann komplizierterweise Gegenkritiker nannte. Das heißt also die, die so in der landläufigen Diskussion als eher positiv eingestellte Wissenschaft zu betrachten hatten. Ich habe also dieses Hearing genauso intensiv miterlebt. Ich meine, es war wirklich keine vorgeschobene Veranstaltung, sie war sehr ernsthaft. Und ich meine, die Ernsthaftigkeit wird dadurch unterstrichen, dass die Landesregierung, Albrecht, in einer Regierungserklärung, deren Auszug ich hier gerade vor mir habe, von 1976 die Konsequenzen aus dem Hearing gezogen hat. Er hat ja damals gesagt, dass es zwar sicherheitstechnisch machbar ist, das war eine Empfehlung, die er auch mit Karl Friedrich von Weizsäcker, dem damaligen Leiter des Hearings, abgesprochen hatte, und hat aber deutlich gesagt, die politischen Voraussetzungen für die Errichtung einer Wiederaufarbeitungsanlage, und das war das damals im Wesentlichen umstrittene Projekt, seien nicht gegeben. Und dann hat er, und das wollte ich gerne noch kurz erwähnen, dann hat er eine sehr weit in die Zukunft reichende Energie- oder entsorgungspolitische Perspektive aufgebaut. Er hat gesagt, erstens, wir brauchen Langzeitzwischenlager. Niedersachsen ist bereit, sich dieser Diskussion zu stellen. Dann hat er gesagt, wir müssen den Salzstock erkunden durch Bohrungen. Es gab damals die Vorstellung, man könnte vielleicht sogar eine Eignungsaussage nach Bohrungen machen, erforderlichenfalls durch Erschließung als Bergwerk. Und er hat gesagt, wir müssen uns über den künftig zu wählenden Entsorgungsweg dann Gedanken machen, wenn wir wissen, wie die Energiezukunft aussieht. Denn wir hatten damals ja noch die Wiederaufarbeitung als einzig möglichen Entsorgungsweg gesetzlich vorgeschrieben. Das war der Startschuss für die weitere Entwicklung der direkten Endlagerung, auf die wir ja heute auch gesetzlich verpflichtet sind. Also insofern hat Albrecht aus diesem Gorleben-Hearing eine ganze Menge zukunftsweisender Gedanken abgeleitet.
Und man muss auch fragen, Albrecht hat sich in dem Moment gegen die Bundesregierung,
gegen die
Energiewirtschaft gestellt.
Herr Tickemann, nochmal vielleicht.
Also ganz wichtig, Albrecht hat sich in dem Moment gegen die Bundesregierung und gegen die Energiewirtschaft gestellt mit dieser Entscheidung.
Erster Punkt, den ich dazu noch ergänzen wollte. Ist das Mikrofon ist da? Ja. Albrecht hat zwar erklärt, sicherheitstechnisch realisierbar, aber, und das geht jetzt oft unter, ist ja auch schon lange her, er hat einige Konzeptänderungen, technische Konzeptänderungen gefordert. Also ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil die nichts mit der Endlagerung zu tun haben, aber die Aussage sicherheitstechnisch realisierbar war unter der Voraussetzung, dass einige wesentliche Änderungen im Konzept durchgeführt werden. Es gab also auch durchaus die technische Kritik. Ich möchte das noch zur Behandlung der Endlagerung auf dem Hearing sagen, dass das, was bei mir ganz klar angekommen ist und bei den internationalen Kolleginnen und Kollegen, dass die Landesregierung zwar wünscht, dass über die Endlagerung im Salz gesprochen wird, über Endlagerkonzepte, aber nicht über die Auswahl des Standortes Gorleben oder über Eigenschaften des Standortes Gorleben. Das war ein ganz ausdrücklicher Wunsch auch von Ministerpräsident Albrecht, dass da nicht in Details gegangen wird. Gleichwohl hat der Bericht der Gorleben-Kritiker dazu auch einiges enthalten. Das wurde auch in keiner Weise zensuriert. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es gab nur die Aufforderung von Seiten der Landesregierung, sich eben auf andere Themen zu konzentrieren. Und ein interessanter Punkt, der in dem Bericht der internationalen Kritiker enthalten war, war die dringende Empfehlung, mehrere Standorte auszuwählen und an mehreren Standorten parallel Untersuchungen zu machen. Damit war nicht das gemeint, was in den Jahren davor im Schnellverfahren durchgelaufen ist, sondern damit war ausdrücklich gemeint, dass eine Reihe jener Untersuchungen, die für Gorleben vorgesehen waren, das wusste man ja damals ein gutes Stück schon und dann auch gemacht wurden, dass diese Untersuchungen zum guten Teil an mehreren Standorten durchgeführt werden und dass dann auf dieser Basis ein Vergleich durchgeführt wird. Es wurde also genau der Ansatz kritisiert, frühzeitig sich auf einen Standort festzulegen, dann dort intensiv zu untersuchen und dann ganz am Schluss die Entscheidung, nachdem schon viel Prestige und Geld da investiert wurde. Es wurde eben gesagt, parallele Untersuchung und dann Entscheidung auf der Basis mehrerer Untersuchungsergebnisse, sofern auch das, wurde damals noch gesagt, sich die geologische Endlage überhaupt als machbar erweist. Also, ich stimme Herrn Ibsen völlig zu, es war eine verpasste Gelegenheit, aber darüber hinaus war es auch so, dass ein Vorschlag für das Vorgehen auf den Tisch lag. Die Gelegenheit wurde verpasst, die Gelegenheit, es vernünftiger zu machen, obwohl der Vorschlag tatsächlich auf dem Tisch lag und auch ausgeführt war von Experten, die niedersächsische Landesregierung selbst hier herangezogen hatte.
Herr König, mögen Sie das kurz ergänzen?
Eine Ergänzung für die Lüchow-Dannenberger insbesondere. Einer der wesentlichen Konzeptwechsel, die Albrecht gefordert hat, war die Zwischenlagerung, war der Wechsel von der Zwischenlagerung in Nasslagern auf die trockene Zwischenlagerung in Behältern, in Castor-Behältern, die damals gerade so weit entwickelt waren, dass sie die technische Reife hatten.
Herr Tickemann.
Man muss natürlich auch berücksichtigen die politische Situation. Der Herzberg-Unfall am zweiten Tag des Hearings, der Gorleben-Track mit der Abschlusskundgebung auf dem Klagesplan mit 35.000 oder 100.000 Teilnehmern, dazwischen rangieren die Angaben. Und die dritte Sache war das Gespräch, das Albrecht dann mit Gorleben-Gegnern geführt hat, mit 200 Gorleben-Gegnern, was doch einen sehr starken Eindruck bei ihm hinterlassen hat, weil doch die aufgebrachte Stimmung sehr deutlich war und er die in dem Moment auch wirklich mitgenommen und gespürt hat.
Also wir haben gehört, dieses Hearing hat einige Wirkungen gehabt. Wie ist der Prozess danach weitergegangen, Herr Hirsch? Es hat dann ja eine Konzentration auf Gorleben gegeben und was ist dann in aller Kürze passiert in den Jahren nach dem Gorleben-Hearing?
Ja, also wenn wir uns jetzt, es geht ja hier um Endlagerung, auf diesen Aspekt konzentrieren, es begann dann, das war, glaube ich, sogar knapp vor dem Gorleben-Hearing, ja schon die ersten Tiefbohrungen und dann eben die Standortuntersuchungen mit Konzentration auf diesen Standort. Ja, und dann hat sich die Diskussion völlig gewandelt. Dann ging es sozusagen nur noch um Gorleben als Endlager. Auch die Kritiker, die skeptischen Leute, haben sich dann auf Gorleben eingeschossen und es begann dann eben die Diskussion um die konkreten Eigenschaften dieses Standortes und die Chance eben, sich grundsätzlich zu überlegen, wie machen wir weiter bei der Endlagerung, was wäre ein vernünftiges Verfahren, welche Optionen müssen betrachtet werden, die war damit vertan. Wie gesagt, das haben die Kritiker genauso mitgemacht, das muss ich mir dann auch ein Stück selbst sagen. Allerdings wäre es ja auch schwierig, wenn ein Standort ausgewählt wird und dort untersucht wird und dort spielt sich dann alles ab, dann zu versuchen, eine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen. Da haben die Kritiker natürlich befürchtet, sich damit ja völlig ins Auszustellen. Und daher denke ich, war schon vor allem diese Standortauswahl und der Drang hier in Gorleben erstmal weiter zu untersuchen, verantwortlich dafür, für diese Einengung der Diskussion.
Herr König, Konzentration auf einen Standort, hat das Leben für Sie einfacher gemacht?
Lassen Sie mich einen Satz vorwegschicken. Die Landesregierung hat ja nicht Gorleben als den Standort für das Endlager benannt. Die Landesregierung hat gesagt, wir benennen Gorleben als vorläufigen Standort zur Einleitung eines Genehmigungsverfahrens für das nukleare Entsorgungszentrum. Das heißt, die Landesregierung hat schon gesehen, dass man hier eine ergebnisoffene Untersuchung und auch Diskussion durchführen muss. Die hat ja auch hinterher begonnen. Wir haben ja in Lüchow-Dannenberg das wird sicherlich von einigen hier anders gesehen, aber eine intensive Diskussion, einen Dialog gehabt in verschiedensten Gremien, ich will beispielhaft die Gorleben-Kommission nennen, die über viele Jahre hinweg das Pro und Contra dieses Themas aufgearbeitet hat mit vielen Wissenschaftlern. Es gab viele andere Dinge. Es gab die Einrichtung einer Informationsstelle des Bundes und des Landes, über die viele Veranstaltungen durchgeführt worden sind. Ich könnte die Liste noch beliebig ergänzen. Ich will sagen, es hat noch für kein einziges Industrieprojekt in Deutschland einen solch intensiven Dialog gegeben, wie es in Gorleben der Fall war. Und ein Satz noch zur Ergänzung. Es wurde aber nicht nur geredet, sondern es gab auch Entscheidungen. Die Region wurde eingebunden in Entscheidungen, der Landkreis wurde gefragt und hat zumindest in einer, ich meine mich sogar entsinnen zu können, in mehreren Entscheidungen zugestimmt zu dem damals vorgelegten und diskutierten Erkundungsprogramm des Salzstockes. Gleiches haben die Standortgemeinden getan. Ich denke, wir finden dieses auch wieder in den Überlegungen, die Sie vorgetragen hatten aus den benachbarten Ausländern.
Es ist dann erkundet worden, sehr lange erkundet worden. Und 1998 ist dann politisch etwas passiert, nämlich die rot-grüne Bundesregierung, die nun einen ganz anderen Ansatz verfolgt hat. Herr Ibsen, vielleicht können Sie das kurz porträtieren. Wie ist es dann zum AKN gekommen und in welchem politischen Kontext stand das?
Ich glaube, der Hintergrund war, dass die Konzentration auf ein mögliches Endlager doch so viele Schwierigkeiten aus der Sicht der damaligen Bundesregierung aufgezeigt hat, dass die Aufgabe des Arbeitskreis Endlager Verfahrensentwicklung, war ja nicht die Suche nach einem Endlager, war es zu sagen, wie können wir denn vergleichend vorgehen, vergleichend mit möglichen Standorten für ein solches Endlager, und zwar nicht nur im engeren Sinne, was die naturwissenschaftlich-geologischen und anderen sozusagen Kriterien angeht, sondern auch über das regionale Platzierung. Also wie reagieren die Personen, die Menschen, die dort leben, auf solche Diskussionen? Wie kann man sie besser mit einbeziehen? Was ist ihre Interessenlage? Das war jetzt speziell meine Aufgabe, darüber Untersuchungen zu machen. Und deswegen sage ich nur eine kleine Sache aus diesen Umfragen, die wir gemacht haben, ich machen konnte. Es war ja so, bei der Umfrage, ich habe vorhin heute Morgen nochmal nachgeguckt, also 80% der von uns befragten Menschen haben gesagt, es soll auf jeden Fall möglichst bald eine Endlagerung erfolgen. Aber ungefähr genauso viel haben gesagt, aber nicht bei uns. Und die sozusagen not in my backyard, das ist natürlich eine verständliche Geschichte. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie von oben herab kritisieren, aber es zeigt eine schwierige Konstellation. Und die könnte man nur durch nicht ein formales Beteiligungsverfahren lösen, sondern nur durch die Installation von Diskussionsrunden und Zirkeln, die das immer wieder neu sich vergegenwärtigen, wie man aus diesem sozusagen Dilemma, nenne ich es mal, denn herauskommen kann.
Der Hintergrund für die Arbeit des AKN war ja das sogenannte Gorleben-Moratorium, also Einstellung auch der Erkundungsarbeiten, um sozusagen erstmal Zeit zu gewinnen, durchzuatmen und nochmal einen Schritt zurückzutreten. Und vor diesem Hintergrund haben Sie dann, also das war befristet auf maximal 10 Jahre, 3 bis 10 Jahre dieses Moratorium, vor diesem Hintergrund haben Sie dann im Jahr 2002 Ihre Empfehlungen vorgelegt, einen Verfahrensvorschlag vorgelegt. Was war im Kern Ihr Vorschlag? Der Vorschlag des AKN.
Also der Vorschlag des AKN im Kern, wenn man wirklich auf den Kern reduziert, war zu sagen, wir müssen mehrere Standorte vergleichend einbeziehen. Es kann nicht eine Vorentscheidung auf einen Standort geben. Zweitens, die Untersuchungen zu dieser Standortauswahl müssen in ihren Kriterien und Zwischenergebnissen transparenter gemacht werden, und zwar nicht nur einer Fachöffentlichkeit, sondern auch einer allgemein interessierten Öffentlichkeit, also nicht nur in Zirkeln von Menschen, die sich damit beruflich beschäftigen. Und das Dritte, aus meiner Sicht zumindest, ist immer auch eine Bewertungssache, wichtige war, dass neben der aktiven, dauerhaften Beteiligung der Bevölkerung bei diesem Prozess die Frage, wie wirkt das auf die Entwicklung einer Region, stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. Und dann auch bei den Untersuchungen wurde das gemacht. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass es natürlich die Sorge der meisten Menschen neben allgemeinen Bedenken möglicherweise ist immer, ob diese Entscheidung ihr eigenes Leben, ihre eigenen Immobilienwerte, die Zukunft ihrer Kinder und anderen Familienangehörigen möglicherweise gefährden kann. Also das ist eine wichtige Frage, diese existenziellen Auswirkungen. Und wir haben versucht, durch Untersuchungen das zumindest abzuschreiben. Und vielleicht noch einen letzten Satz, das Interessante, was in die Gesamtdiskussion gut reinpasst. Wir sind ja etliche Mitglieder des AKNs hier auch in dem Raum. Wir haben mit viel Arbeit und viel Interesse diese Dinge erarbeitet, haben diese Berichte abgegeben, und was ist geschehen? Nichts.
Das wäre
absolut nichts. Also wir hätten das Ganze als Lehrblatt, als Lehrblattsammlung auch abgeben können, dann wäre wahrscheinlich auch nicht mehr passiert. Ja, die Schweiz, das ist richtig.
Ja. Das hat er rausgenannt. Damit haben Sie sozusagen meine letzte Frage vorweggenommen. Was ist aus dem AKN geworden? Würden Sie sagen, die Wirkung des AKN war wirklich null?
Ich will mal sagen, man weiß ja nie, wann das politische Wegschauen, wie es im Moment, so erscheint es mir, der Fall ist, nicht mehr tragfähig ist. Und in dem Moment, wo das nicht mehr tragfähig ist, wird man klugerweise auf die Arbeiten, die man schon hat, insofern zurückgreifen, als man sagt, naja, was für Kriterien haben da eine Rolle gespielt und wie können wir diesen Prozess weiter entwickeln. Im Moment, muss ich sagen, ja, muss man den Eindruck haben, als hätten wir gar keinen Abfall.
Ja. Wir haben jetzt einige Bruchstücke aus dieser ja geradezu schon epischen Geschichte gehört. Die Frage stellt sich jetzt, was haben wir eigentlich daraus gelernt, aus dieser mehr als 40-jährigen Auseinandersetzung? Herr Hirsch, was haben wir gelernt aus 40 Jahren Standortdebatte?
Also ich denke, wir sind momentan nicht viel weiter als zur Zeit des Gorlemichierings. Das habe ich ja auch durch Zitate von den internationalen Wissenschaftlern belegt. Ich denke, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir vorwärts blicken. Jetzt haben wir zurückgeschaut. Das ist auch sehr wichtig, dass wir jetzt vorwärts blicken und uns überlegen, wie könnte es weitergehen. Und da muss ich sagen, wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Der Pragmatiker in mir sagt, das Beste, worauf wir jetzt hoffen können, nach all dem, was wir erfahren haben, wäre, dass mehrere Standorte parallel untersucht werden. Wahrscheinlich, sofern das überhaupt durchsetzbar ist, nur unter Einschluss von Gorleben. Wobei man ja, wenn es denn schon so laufen muss, auch so vorgehen könnte, dass alle anderen Standorte zunächst soweit untersucht werden, bis sie auf dem gleichen Wissensstand sind wie Gorleben und dass man dann Gorleben wieder reinnimmt und dann vergleicht. Das wäre eine Möglichkeit, diese Variante eventuell noch einigermaßen vernünftig hinzukriegen. Also das ist das, was man vielleicht als Pragmatiker noch maximal hoffen kann. Wenn ich als Visionär eher spreche, dann würde ich sagen, angesichts der fundamentalen Bedeutung dieses Problems wäre es vielleicht wünschenswert, das Problem noch etwas weiter anzusehen, sich nicht, wie es in Deutschland schon lange der Fall ist, auf die ideologische Endlagerung zu konzentrieren und auch Konzepte einer kontrollierten Langzeitlagerung zu betrachten. Dieser Punkt wird zwar viel diskutiert, aber es gibt dazu auch nicht annähernd vergleichbare Untersuchungen wie zur geologischen Endlagerung. Irgendwie wird immer gesagt von den Experten, vor allem der offiziellen Stellen, das kommt ja nicht in Frage, das ist doch eh klar. Aber wenn man dann nachschaut und zurückgeht, es gab nie eine Diskussion darüber. Also das denke ich hier vielleicht die Scheuklappen ein Stück ablegen, noch breiter rangehen, wobei ich noch abschließend sagen möchte, ich bin keineswegs jetzt ein entschiedener Befürworter der kontrollierten Langzeitlagerung, die hat auch ihre Probleme, aber ich bin ein entschiedener Befürworter, dass sie auch untersucht wird als Option.
Vielen Dank. Herr Tickemann, was haben wir gelernt aus 40 Jahren
Entlagerung? Ja, auf jeden Fall, wie bei vielen historischen Prozessen, es geht zwei oder drei Schritte in die eine, zwei Schritte wieder zurück. Der Prozess ist nicht linear, der Prozess gewinnt an Dynamik. Und was ich als Schlussfolgerung ziehen sollte und was wichtig ist, eben der Standortvorauswahlprozess von Gorleben war nicht transparent, es war keine Öffentlichkeitsbeteiligung dabei. Das lässt sich natürlich im Nachhinein auch nur schwierig heilen. Aber was wir Historiker machen und was ich wichtig fände, beispielsweise eine Aktenedition vorzulegen, in der alle wichtigen Entscheidungen, die Aktenstücke nachvollziehbar sind und natürlich unterschiedlich interpretiert werden, aber das auf jeden Fall für jedermann auch nachvollziehbar ist, wie Entscheidungsprozesse gelaufen sind. Ich habe das in meiner Dissertation ein Stück weit versucht, aber eine Edition, wo auch die Dinge einfließen, beispielsweise diese Kabinettsvorlage, die natürlich streng vertraulich nur für den Dienst gebraucht, aber das kann natürlich in anderen historischen Debatten werden dann diese Dokumente deklassifiziert und sind dann praktisch für Editionen auch verfügbar. Und das wäre meines Erachtens eine wichtige Sache, die man angehen müsste.
Prima, vielen Dank, Herr Bluth. Vielleicht ein Vorschlag, den Sie mit nach Hannover nehmen können. Herr König, was haben wir gelernt? Wo besteht Handlungsbedarf?
Herr Hockeraund deutlich vernehmbar kurz. Ich will mich wirklich versuchen, kurz
zu machen. Wir liegen völlig in der Zeit. Wir haben eigentlich noch 7 Minuten.
Also, wir haben einen 30-jährigen Diskussionsprozess in Gorleben hinter uns. Wir haben sicherlich viele Fehler gemacht, alle Beteiligten. Wir haben aber auch daraus gelernt. Ich meine, wir haben eine Perspektive, diesen Kommunikationsprozess auch am Standort Gorleben zu verbessern, wenn wir nicht einer Totalverweigerung irgendwo anheimfallen. Herr Imke, gestern bei Ihren Ausführungen hatte ich so das Gefühl, dass Sie über alles bereit sind zu reden, nur nicht über die Einbindung von Gorleben. Das macht natürlich Probleme in der Kommunikation miteinander. Aber ich meine, wir haben eine gute Perspektive, wir haben eine Chance, dieses Thema aufzugreifen. Und ich meine, die Samtgemeinde Gartow hat ja in ihren Resolutionen, die sie ja mehrfach gemacht hat, hier ist, glaube ich, auch vorhin eine verteilt worden, die letzte, gefordert, lasst uns die Erkundungsarbeiten abschließen, nicht um dann hinterher oder damit zu sagen, wir sind für ein Endlager, aber wir haben für die Region den Anspruch darauf, dass nach 30 Jahren Diskussion die Erkundung mal beendet wird, damit man eine Perspektive ableiten kann, wie wird es weitergehen, denn dann ist ja erst der Beginn des formalen Verfahrens, in dem die Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzlich und auch justiziabel vorgegeben ist. Und ich appelliere an alle, dass wir dieses Stadium möglichst bald erreichen sollten, um eben hier Klarheit auch für die Zukunft zu haben.
Vielen Dank. Herr Ibsen, ja, Sie haben das jetzt Wort. Was haben wir gelernt? Wo besteht Handlungsbedarf?
Also ich werde 2 Dinge sagen. Das eine ist, an der Finanzkrise, die wir haben, sieht man, dass Wegschauen ganz schön teuer werden kann. Und das Zweite, was ich sagen wollte, da kann ich mich nur den anderen auch ein bisschen anschließen, ich würde es nur konkreter sagen. Man muss einfordern, dass es einen zeitlich planbaren Prozess gibt, der eingeleitet wird heute und nach 4 oder 5 Jahren Ergebnisse vorzulegen hat. Bei der Suche, bei den Fragen der Beteiligung natürlich auch schon in dem Vorfeld müssen Leute mit beteiligt werden. Das fände ich die richtige Vorgehensweise.
Vielen Dank. Ich denke, wir haben gelernt, es gibt, glaube ich, einen Konsens darüber, dass ein transparenter, breit angelegter, partizipativer Prozess unerlässlich ist. Ich denke, wir haben auch einen Konsens darüber, dass es hier ein historisches Erbe gibt in diesem Konflikt, an dem nach wie vor abgearbeitet wird. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wie genau dieser Prozess in Zukunft aussehen soll. Standortvergleich, vielleicht nochmal weiter die verschiedenen Konzepte ansehen. Ich denke, dies war ein guter Start, sozusagen die verschiedenen Perspektiven nochmal aufzuarbeiten, nochmal zu erinnern, was da war. Es wäre natürlich ausgesprochen spannend, die vielen, vielen unterschiedlichen Geschichten, die viele von Ihnen hier im Saal mit diesem Konflikt verbinden, auch mit hineinzunehmen. Das wäre eine fantastische Geschichtswerkstatt, das aufzuarbeiten. Dazu gibt es vermutlich in den Pausen hier Gelegenheit. An dieser Stelle müssen wir jetzt leider das Podium räumen für die folgenden Vorträge. Es besteht die Gelegenheit, mit den 4 Herren am Rande in den Pausen Kontakt aufzunehmen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt haben, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Erzählungen bei der weiteren Aufbearbeitung der Konflikte dann weiterwirken. Ganz herzlichen Dank und allen weiterhin eine produktive Tagung.
Vielen Dank. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Geschichten, die Ihnen jetzt erzählt wurden, mehr als eine Nachfrage eröffnet haben. Aber wir haben im Programmkomitee lange diskutiert, wie soll dieser Tag sein. Und wir haben uns entschieden, eine ganze Bandbreite von Themen aufzumachen. Und wir haben uns auch entschieden, nicht in erster Linie Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, sondern die Jetzt-Situation zu betrachten, auch genauer zu analysieren und zu diskutieren. Und wir haben jetzt einen Vortrag von Herrn Breuer, der die geologischen Alternativen, wie wir sie heute sehen, nochmal versucht zu skizzieren und 2 Vorträge zum Gorleben-Moratorium. Ich denke, dass das auch Punkte sind, die die Diskussion sehr brennend prägen und ich würde deswegen gerne die Chance, ich hätte eine Bitte an die Referenten, aber ich würde erstmal gerne die Chance nutzen, diesen Block noch mitzunehmen, um zumindest den Ist-Stand und von dem vorwärtsgerichtet zu diskutieren. Wir wissen, dass es in einer gewissen Weise eine Zumutung ist. Wir denken, es geht aber auch ein gutes Stück vorwärts, wenn wir uns diesen Wissensbestand angucken. Herr Breuer, wenn Sie statt 20 15 Minuten sprechen würden, würden sich alle, glaube ich, sehr freuen. Ebenso Herr Bröskamp und Herr Appel. Aber das Podium ist Ihres.
Ja, vielen Dank, Herr Hocke. Sorry. Bitte erwarten Sie nicht von mir, dass ich jetzt die ganze Zeit aufhole. Also 15 Minuten sind sehr eng geschnitten, meine Damen und Herren. Erstmal bedanke ich mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, die WGR-Arbeiten, die in etwa Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre in Bezug auf die Alternativen zum Standort Gorleben gemacht worden sind. Und ich möchte gleich auf die Voraussetzungen eingehen, denn wie Sie alle wissen, haben wir ja im internationalen Raum unterschiedliche Konzepte, die auch auf unterschiedliche Wirtsgesteine ausgerichtet sind. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die von mir gelb eingefärbte Spalte richten, wo es um hochaktive Abfälle geht, das Motto dieser Veranstaltung. Und dort werden Sie sehen, dass auch unterschiedliche Wirtsgesteine in den unterschiedlichen Endlagerkonzepten berücksichtigt worden sind. Das hat zum großen Teil natürlich mit den geologischen Verhältnissen in den entsprechenden Ländern zu tun. Es hat aber auch zum großen Teil mit den Eigenschaften der Wirtsgesteine zu tun. Und auf diese Eigenschaften möchte ich dann auch noch im Laufe des Vortrags eingehen. Was sich aber aus der Vergangenheit herausgestellt hat, ist, dass wir im Wesentlichen drei Gruppen haben, also einmal die kristallinen Gesteine, Gneis und Granit, und wir haben die Tongesteine und wir haben natürlich auch, wie es im deutschen Entsorgungskonzept vorgesehen ist, das Salzgestein. Zurückgegangen ist die Arbeit der WGR, und das bitte ich zu beachten, auf eine Koalitionsvereinbarung der 12. Legislaturperiode bereits 1990. Dort wird nämlich formuliert, dass Standorterkundung für stark wärmeentwickelnde Abfälle gegebenenfalls auch in europäischer Kooperation unbeschadet der Fortführung des Genehmigungsverfahrens Gorleben durchgeführt werden soll. Und es wird weiter in einer Erklärung präzisiert, Erklärung der damaligen Bundesregierung, das heißt, dass aus Gründen der Entsorgungsvorsorge auch andere Gesteinsformationen zur Vervollständigung des Kenntnisstandes über potenzielle Endlagerwirtsgesteine überprüft werden sollen. Ich habe das jetzt mal in allem Detaillierungsgrad so aufgeführt. Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass die Auftraggeber der WGR damals das Bundesumweltministerium war für den Salinarteil, das heißt also für alternative Strukturen zum Standort Gorleben, und für die kristallinen Gesteine, also Gneis und Granit, war der Auftraggeber das damalige Forschungsministerium. Kommen wir zu Salz. Sie haben schon viel über die Salzstrukturen in Deutschland gehört. Diese Karte zeigt Ihnen den norddeutschen, nordeuropäischen Raum. Es ist etwas schwer zu erkennen, aber was Sie erkennen können, sind ungefähr 200 oder etwa über 200 Salzstrukturen in Norddeutschland. Blau, die sogenannten Salzstöcke dargestellt, und in orangefarbenen Darstellungen die sogenannten Salzkissen. Salzkissen als Erklärung ist praktisch eine Vorstufe eines Salzstocks, ein Salzstock, der in der ersten oder zweiten Entstehungsphase ist. Und Sie sehen, dass wir in Norddeutschland eine Fülle von Salzstrukturen hatten, die wir, WGR, damals Anfang der 90er Jahre zu untersuchen hatten. Ich will jetzt nicht auf die ganz allgemeinen, detaillierten Kriterien eingehen, aber wichtig zu wissen ist, dass wir aus einer Fülle von Salzstrukturen mit Kriterien wie zum Beispiel Flächenverbreitung, Tiefenlage, Deckgebirgsüberdeckung und so weiter, also rein geowissenschaftliche Kriterien, dass wir mithilfe dieser Kriterien eine Auswahl getroffen haben nach verschiedenen Phasen. Und ich möchte auch noch mal betonen, es geht um einen Endlagerstandort und nicht um ein nukleares Entsorgungszentrum. Das ist also der Unterschied zu den Untersuchungen, die damals im niedersächsischen Raum durchgezogen worden sind. Als Ergebnis sind vier, ich sage mal drei bis vier Standorte übrig geblieben, die für eine weitere Untersuchung vorgeschlagen worden sind. Das ist einmal der Salzstock Waddekat, dann Wahn, Sie haben es eben schon davon gehört, und Zwischenahn, eben sagte ich drei bis vier, ein vierter Standort, Gülze-Sumte, ist noch hinzugekommen, wobei man da allerdings Abstriche machen sollte. Diese Untersuchungen, und das ist ganz wichtig zu sagen, fußen auf reiner Literatur- und Archivmaterialsichtung. Es haben keine Vor-Ort-Untersuchungen stattgefunden, sodass es eben eine sogenannte Desk-Studie darstellt. Das ist immer wieder wichtig zu sagen. Jetzt will das doch jetzt. Das Gleiche haben wir im Auftrag des Bundesforschungsministeriums Anfang der 90er Jahre gemacht. Und Sie brauchen jetzt nicht die ganze Tabelle hier durchzustöbern. Das geht hier um Kristallingesteine. Und dort haben wir, und das war eine Schwierigkeit damals, anhand von Kriterien, geologischer, aber auch zum Teil planungswissenschaftlicher Kriterien, versucht, die etwas 120 Standorte bzw. Regionen in kristallinen Formationen in Deutschland zu untersuchen. Und am Ende hat sich dann herauskristallisiert, dass etwa 10 Regionen, ich betone nochmal Regionen, nicht Standorte in Deutschland, herausgefiltert werden konnten, die für eine weitere Untersuchung untersuchungswürdig bezeichnet worden sind. Hier ist die Karte, die die beiden Untersuchungen zusammenfasst, also einmal mit den blauen Punkten dargestellt, die vier Standorte oder die vier Salzstrukturen, und in roter Farbe die 10 Kristallin-, Granit- und Gneis-Formationen, die wir als untersuchungswürdig bezeichnen. Nochmal, reine Archiv- und Literaturstudie, keine Vor-Ort-Untersuchungen. Im Laufe der Zeit, also Mitte der 90er Jahre, hat sich dann aufgrund der politischen Bedingungen der Fokus vom Salz weg eher in Richtung Tongestein, aber auch noch in Richtung Kristallingestein für Deutschland herausgestellt. Nur im internationalen Raum muss man natürlich sagen, dort hatte man die Möglichkeit, in Untertagelabors Untersuchungen zu machen. Wir waren gezwungen, erstmal wieder die Literatur zu bemühen, und ich komme da, was die Tongesteine betrifft, nochmal drauf zurück. Warum wurden wir beauftragt, diese Untersuchungen zu machen? Weil die Eigenschaften, wie am Anfang gesagt, von Steinsalz, Tongestein und Kristallingesteine vorteilhaft sind für den dauerhaften Einschluss der radioaktiven Abfälle. Ich habe Ihnen in dieser Tabelle mal dargestellt, welche wesentlichen Eigenschaften dort aufgeführt sind. Ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber zwei Punkte möchte ich nennen. Einmal natürlich die Durchlässigkeit, die ein wesentlicher Punkt ist bei der Berücksichtigung der Rückhalteeigenschaften des Gesteins für Radionuklide, für Schadstoffe allgemein. Und dann Sorptionsverhalten ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn Radionuklide austreten, dann gibt es Gesteine, die ausgetretene Radionuklide innerhalb eines bestimmten Raumes auch binden können, zum Beispiel Tongestein. Das Stichwort Tongestein bringt mich auf die in 2007 von der BGR im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführte Studie, die ähnlich angesiedelt wie die Untersuchung in Salz- und Kristallingesteinen ausgerichtet war auf eine reine Desk-Schreibtischstudie. Und der Auftrag war folgender, dass man in Deutschland Regionen ausweist, die anhand von Kriterien als untersuchungswürdige Regionen für eine weitere Untersuchung in Tongestein herangezogen werden könnten. Ich will darauf jetzt ein bisschen detaillierter eingehen, weil das eine Studie ist, die schon auf sehr neue Kriterien fußt, zum Beispiel IAEA und OECD-NEA-Kriterien, aber auch Kriterien, die in der Schweiz angewendet worden sind und auch in Frankreich. Die Datengrundlage ist hier mal kurz dargestellt. Ich will nur zwei Punkte erwähnen. Bohrungsdaten, also es ist eine Fülle von Bohrungsdaten verwendet worden, etwa 25.000. Und Sie sehen, die Häufung der Bohrungen in Norddeutschland ist natürlich darauf zurückzuführen, dass wir dort in der Erdöl-Erdgas-Exploration sehr, sehr große Kenntnisse haben und sehr gute Unterlagen bekommen konnten. Diese sind alles Bohrungen, die tiefer als 300 Meter gehen, also für uns für Endlagerzwecke interessante Bohrungen. Der zweite Punkt interessiert natürlich mehr den Geowissenschaftler oder die Geologen. Sie sehen, dass wir in ganz Deutschland auch nur einige stratigraphische Positionen der in Frage kommenden Tongesteine haben. Und Sie sehen auf der rechten Seite zwei Spalten, Nord- und Süddeutschland, die wir unterschieden haben. Und da komme ich nochmal drauf zurück, wenn ich Ihnen das Ergebnis zeige. Wenn man von Tongesteinen spricht, muss man berücksichtigen, dass man eben auch unterschiedliche Gesteine vor sich hat. Also Tongestein ist nicht Tongestein. Und das soll Ihnen anhand dieser Proben mal darstellen, dass es eben sehr geklüftetes Tongestein gibt, unterschiedlich mineralbesetztes Tongestein und auch sehr heterogenes Tongestein. Das muss man bei der Berücksichtigung der Eigenschaften mit ins Kalkül ziehen. Auch was Datengrundlage war, war, wo wir keine Bohrungsdaten haben, natürlich eine Korrelation zwischen verschiedenen Bohrungsdaten. Und Sie sehen hier in blauer Farbe der wesentliche Punkt Mineralgehalt, also Tonium-Mineralgehalt, der ein wichtiger Punkt für die weitere Auswertung war. Die Kriterien hatte ich Ihnen schon genannt, IAEO-Kriterien, NAGRA und ANDRA aus Frankreich. Wir haben aber auch, und ganz wichtig zu sagen, auch die Kriterien und Mindestanforderungen des AKN berücksichtigt und natürlich auch regionale Kriterien, die für speziell Deutschland in Frage kommen. Was ist nun dabei herausgekommen? In 2007 ist die Karte veröffentlicht worden. Viele von Ihnen kennen diese Karte. Und Sie sehen, wie sind die Regionen, ich betone nochmal Regionen, nicht Standorte, die wir für die Tongesteine ausgewiesen haben und die für die weitere Untersuchung dann in Frage kämen, wenn es nach der BGR-Studie geht. Sie sehen die absolute Häufung in Norddeutschland, ich würde mal sagen 80% liegt in Niedersachsen. Es gibt aber auch zwei Vorkommen, kleinere Vorkommen im Süden, Baden-Württemberg und Bayern. Ich hatte Ihnen gesagt, wir haben nicht die Möglichkeit in Deutschland in Tongesteinen Untersuchungen zu machen, deswegen internationale Zusammenarbeit in Untertagelaboratorien. Und da ist in erster Linie zu nennen, in Frankreich, das ist heute Morgen schon angesprochen worden, das Untertagelabor in Buhr oder Musot-Marne-Departement und natürlich in der Schweiz das Untertagelabor in Montéry. Die Zielsetzung sehen Sie hier, ich gehe da nicht im Einzelnen drauf ein. Nur wichtig zu sagen ist, dass wir eben in Deutschland nicht die Möglichkeit haben, diese Untersuchungen zu machen. Dass das nicht immer sehr moderat ist vor Ort, sehen Sie hier. Und ein wichtiger Punkt ist bei der ganzen Diskussion über die Eigenschaften der potenziellen Wirtsgesteine, welche Konsequenzen haben denn diese unterschiedlichen Eigenschaften für die einzelnen Endlagerkonzepte? Wenn Sie das mit das deutsche Konzept, was davon ausgeht, dass wir einen sicheren Einschluss in einer geologischen Formation haben wollen und die geologische Barriere die Hauptlast tragen soll, haben Sie einen ganz gravierenden Unterschied zum Beispiel zu dem Konzept in Skandinavien, wo die Hauptlast der Barriere auf der technischen bzw. geotechnischen, also Behälter- und Versatzmaterialbarriere fußt und das geologische Medium darum ein stabiles Umfeld dieser Einlagerungsstrecken gewährleisten soll. Sie sehen, dass wir hier auch in Bezug auf Steinsalz, Tongestein und Kristallingesteine unterschiedliche Konsequenzen für die Endlagerkonzepte haben und das geht ja bis hin Behälterkonzepte und bis zum Streckenausbau. Ja, Ausblick, ich sage öfter bei dieser Darstellung, zeigt das Felslabor Montéry in der Schweiz, es ist ja doch am Ende das Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Was machen wir in Zukunft? Wir werden uns natürlich in Zukunft weiterhin auf die Wirtsgesteinscharakterisierung in Tongesteinen konzentrieren, deswegen dieses fette Kreuz. Wir werden die geotechnische Barriere, das heißt also im Wesentlichen Bentonitversatz oder Salzgrußversatz, weiter im Blickfeld haben. Aber, und das ist ja auch eine Forderung, die speziell auf den Standort Gorleben benannt worden ist, wir werden uns mit Langzeitsicherheit auseinandersetzen, sowohl für Salz, auch für Tonstein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Breuer. Ich weiß zu schätzen, Sie haben ziemlich auf die Tube gedrückt und die Diskussion ist offen. Knapp 10 Minuten. Gibt es Wortmeldungen nach
Entschuldigung, aus Frankreich. Sie haben von Bühr gesprochen, aber es gibt nicht nur Erkundungen in Bühr, sondern auch in Tournee. Sind die Ergebnisse deutlich schlechter? Wird nur von Antrag gesprochen und nicht von IRSN gesprochen. IRSN ist auch nicht gegen Atomkraft. Nur sind Sie vielleicht ein bisschen mehr Wissenschaftler und gucken, ob es geeignet ist. Und nicht, Sie wollen nicht beweisen, dass es geeignet ist.
Ja, Sie sprachen das Untertagelabor in Tournemire an, zur Erklärung für die anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Untertagelabor, was auch in Tongesteinen aufgefahren wurde, alter Bahnstollen, der genutzt wird. Dort haben wir eine etwas andere tektonische, geologische Situation. Zu Ihrer Information, wir haben dort auch Versuche gemacht und wir haben dort auch die Versuche, die von anderen Institutionen gemacht worden sind, nachgerechnet mit unseren Rechenprogrammen. Das heißt also, wir haben die Ergebnisse von Tournemire übernommen. Aber im Vergleich zu dem Standort Bühr würde ich sagen, der Standort Bühr entspricht eher, wenn nicht hundertprozentig, aber eher Verhältnissen, die wir in Deutschland vorfinden würden, wenn wir in Tongesteine uns bewegen wollten. Und deswegen haben wir uns auch beschlossen oder wir wurden auch beauftragt, diese Untersuchungen in Bühr durchzuführen, weil wir dort Methoden, aber auch Geräte entwickeln konnten, die wir dann zu einem späteren Zeitpunkt eventuell in deutschen Tongesteinen anwenden können. Also das hat nichts mit der Institution zu tun, die dort tätig ist, sondern im Wesentlichen damit, welche Verhältnisse finden wir dort in Frankreich vor, die in etwa vergleichbar sind mit den zukünftigen Verhältnissen dann in Tongesteinen in Deutschland.
Herr Messerschmidt, bitte ganz kurz. Sie sprachen ja von der Krögel- und Mitarbeiterstudie 95. Die ist ja entstanden, weil die Bundesregierung aufgrund der Diskussion 1984 wusste, dass das Ganze nicht mehr geht. Und nach meinem Wissen waren dort 3 Salzstöcke von den 49 ohne Gorleben als bedingt erkundungswürdig eingesetzt. Zwischen bedingt erkundungswürdig, dann geeignet, oder Eignungshäufigkeit, das sind doch Welten, das werden Sie mir zugeben.
Also mir ist es jetzt nicht ganz klar, was Sie meinen. Also ich gehe jetzt mal auf die BGR-Studie zurück über die Salzstöcke. Was wir ausgewiesen haben, damals 1995, sind untersuchungswürdige Salzstöcke. Also das ist vom Begriff her ganz klar. Das hat, und da gebe ich Ihnen recht, das hat nichts mit geeigneten Salzstöcken zu tun, es hat auch nichts mit eignungshäufigen Salzstöcken. Denn, ich will das nochmal betonen, diese Studie fußt auf reiner Literaturauswertung und Archivauswertung und Bohrungsauswertung, die vorher schon gemacht worden sind. Also die hierarchische Einstufung untersuchungswürdig, eignungshäufig bis geeignet muss ganz klar hervorgehoben werden. Und und das ist auch meine persönliche Meinung, ich kann nur von einem Standort, von einer Standorteignung sprechen, wenn ich einen Standort bis zu Ende erkundet habe und eine Langzeitsicherheitsanalyse erstellt habe, dann kann ich sagen, der Standort ist geeignet.
Also Sie geben mir recht, Das ist die einzige wirklich unabhängige Studie. Die hatten also keine Weisung, die Wissenschaftler und Dr. Köchel, und konnten unabhängig urteilen.
Ja, davon gehe ich bei den WGR-Studien immer aus, Herr Messerschmidt.
Okay. Es gibt heute Nachmittag noch eine Arbeitsgruppe zur Gebirgsgestalt. Ich möchte jetzt gerne in der Rednerliste bleiben. Hier.
Mein Name ist Gräfin Bernsdorf und ich wollte einmal von Herrn Brauer noch mal hören. Ich habe verstanden, dass es also keine Untertage Labore gibt an den anderen Standorten, dass also keine Feldversuche gemacht worden sind für die anderen Wirtsgesteine. Und das ist für mich eigentlich, wenn wir in Deutschland ein verantwortungsvolles Endlagerverfahren durchführen wollen, ist das für mich nicht nachvollziehbar, dass man sich da nur auf die Literatur konzentriert und im Übrigen sich an andere europäische Länder wenden muss, wenn man solche Ergebnisse und Forschungsergebnisse vergleichen möchte.
Darf ich da gleich dazu was sagen, damit das nicht in Vergessenheit gerät? Also Sie haben natürlich völlig recht. Es ist so, dass wir keine Vor-Ort-Untersuchungen gemacht haben. Ich habe es ja auch öfter betont. Allerdings, wenn Sie sich das AKN-Verfahren angucken, dann haben Sie in den ersten beiden Stufen genau das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich eine Literaturstudie für eventuell dann für weitere Vor-Ort-Untersuchungen in Frage kommenden Standorte, also sowohl für die Über-TI-Erkundung als auch für die Unter-TI-Erkundung. Das heißt also, wir befinden uns nicht im Widerspruch zu dem AKN-Verfahren, sondern wir befinden uns voll an der ersten Position, ersten und zweiten Positionen des AKN-Verfahrens.
So, ich habe ja, wobei wir ja leider feststellen müssen, kurz. Dass ich hatte noch zwei weitere Fragen.
Eine.
Also, vorhin wurde gesagt, Gorlitz ist ergebnisoffen. Wie funktioniert das bei der Priorisierung nur eines Standortes, wenn nur ein Pferd im Rennen ist, 30 Jahre und mehr vergangen sind und 1,4 Milliarden Euro in Gorlitz verbuddelt worden sind? Also was heißt dann eigentlich ergebnisoffen? Zweite Frage, wie soll man Vertrauen haben in ein angeblich ergebnisoffenes Verfahren, wenn nur auf den erstbesten Standort zugegangen wird und eine vergleichende Standortsuche, die ja notwendig wäre, um den bestmöglichen und nicht nur den erstbesten Standort zu finden, kategorisch abgelehnt wird. Also wieder das Stichwort AKN-Verfahren, was ja blockiert wird und wo es nicht weitergeht. Das würde mich interessieren, wie Sie dazu stehen.
Ja, also ich will mal dann auf den Begriff ergebnisoffen eingehen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich eine Hierarchie sehe zwischen untersuchungswürdig, eignungshöfig und geeignet. Und wir sind ja am Standort Gorleben in der Phase, dass wir nicht untersuchungswürdig berücksichtigen müssen, sondern wir sind ja einen Schritt weiter, dass wir schon Befunde haben aus der übertägigen und untertägigen Erkundung, die auch die Bundesregierung dazu bewogen hat, in den Papiervereinbarungen zwischen EVUs und der Bundesregierung damals von 2000 oder 2001 ein Statement abzugeben, der Form, dass man sagt, die Befunde, die im Gorleben gefunden worden sind, sprechen nicht gegen eine Eignungshöfigkeit. Das heißt also, wir sind einen Punkt weiter. Und ich sage nochmal, ergebnisoffen heißt, dass für mich und für die BGR die Eignung von Gorleben noch nicht nachgewiesen ist, aber die Eignung kann man erst dann feststellen, wenn die Erkundung weitergeführt wird und zu Ende geführt wird und dann eine Langzeitsicherheitsanalyse gemacht wird. Und diese Langzeitsicherheitsanalyse kann nur dann gemacht werden, wenn sämtliche Befunde der geologischen Erkundung vorliegen.
Wir sind out of time. Ich habe eine Wortmeldung hier und dann lasse ich noch zwei weitere zu.
Heinz Mittag von Greenpeace. Ich kritisiere Ihre Zusammenfassung und Darstellung Ihrer Studie oder Präsentation. Man konnte da rote und grüne Kästchen sehen und unter Salz war es vorwiegend grün. Doch lässt sich doch so nicht vergleichen. Da wurde zum Beispiel die bergmännische Erfahrung, die man in Salz gemacht hat, als grün bewertet. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, Ass im Moorsleben, sind ja durchwegs negativ. Genauso kann man nicht unbewertet gegenüberstellen sehr entscheidende Kriterien wie die leichte Löslichkeit von Salz, die ja so viele Probleme macht, gegenüber einem vielleicht möglichen Vorteil, dass es bergmännisch jetzt nicht gestützt werden muss oder sagen eine größere Festigkeit der Grube hat, wenn es frisch aufgefahren wird. Das macht ein falsches Bild, wenn man derartig entscheidende Kriterien, die eigentlich nicht vergleichbar sind, so einfach eine grüne, positive Liste dann zusammenstellt. Okay.
Ich verstehe Ihre Frage. Das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht in der Kürze der Zeit auch nicht rübergekommen ist. Was für mich wichtig ist, ist nicht, dass Sie jetzt zwischen den einzelnen Würzgesteinen Vergleiche herleiten, sondern für mich ist wichtig, welche positiven oder, sagen wir mal, günstigen Eigenschaften die einzelnen Würzgesteine haben in Bezug auf die Endlagerung. Und da ist es einfach so, dass Sie in Bezug auf Salz wesentlich mehr Erfahrungen haben in Bezug auf die bergmännische Auffahrung unter Tage. Wenn Sie das auf der Tonseite nehmen, da haben Sie wesentlich weniger. Aber Sie müssen natürlich auch unterscheiden zwischen der Wichtung dieser einzelnen Kriterien. Davon habe ich nämlich noch gar nicht gesprochen. Und das ist der Punkt, den Sie wahrscheinlich ansprechen wollen. Die Wichtung hat mit dieser Darstellung nichts zu tun. Also was ist wichtiger, die bergmännische Erfahrung oder Sorptionseigenschaften oder Durchlässigkeit und so weiter, das ist mit dieser Darstellung noch nicht ausgedrückt worden. Aber ich muss dazu fügen, wenn es um Kriterien geht, die Sie für einen Vergleich heranziehen wollen, sind für mich und die BGR die Sicherheitskriterien, die sicherheitsgerichteten Kriterien wesentlich wichtiger als andere Kriterien.
Okay, vielen Dank. Ich lasse jetzt noch zwei Fragen zusammen zu, und zwar die blonde Dame hier. Und hier ganz hinten erscheint lange eine. Bitte, können Sie die hier? Ganz hinten die Frau, hier, weiter.
Silvia Kodin-Groß, ich bin für die Grünen im Bundestag. Meine Frage geht jetzt ganz schnell, weil sie direkt an die anschließt des Herrn von Greenpeace. Das sah ja in der Tat bei dieser Folie mit den Kästchen, Eigenschaften der verschiedenen Würzgesteine so aus, dass das Salz sehr gut aussah, weil es wirklich ziemlich grün war. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt bei der Bewertung. Ich habe jetzt eine ganz konkrete Frage in Bezug auf das Lösungsverhalten. Stehen diese Eigenschaften insgesamt nebeneinander oder gibt es da schon eine Hierarchisierung, gibt es eine Gewichtung? Sie haben das eben angesprochen, was für Sie eine Rolle spielt. Wie ist es mit dem Lösungsverhalten? Das ist ein Punkt, in dem das Salz schlecht ist im Gegensatz zu den anderen Gesteinen, und ich glaube, dass es eine sehr wichtige Eigenschaft ist für ein Würzgestein. Da hätte ich gerne eine Einschätzung, ob es da eine Hierarchisierung gibt und wie dieses Lösungsverhalten da benannt wird.
Ich würde gerne zwei Fragen zusammennehmen, Lösungsverhalten Salz, weil Sie sehen, und die Frage hier hin.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Wenzel. Ich habe eine Frage, die Bezug nimmt auf alte Äußerungen der BGR, die ja zusammen mit dem Landesamt für Bodenforschung in Niedersachsen und dem Institut für Tieflagerung damals die Asse für geeignet erklärt hat. Wir haben jetzt feststellen müssen, seit 1988 gibt es Zuflüsse von Laugen von Wasser, seit 1995 tropft radioaktive Lauge aus den Atomkammern. All das wurde der Öffentlichkeit jahrelang verschwiegen. Meine Frage an Sie, Herr Breuer, welche Konsequenzen zieht die BGR als damaliger Gutachter aus diesem Desaster, aus diesem Versagen auch der Wissenschaftler, die hier völlig falsche Prognosen zur Sicherheit der Asse abgegeben haben? Und was für Konsequenzen hat das für Ihre Äußerungen zum Salzstock Gorleben?
Zum ersten Teil zu Ihrer Frage. Ich habe ja betont in Beantwortung dieser Frage, dass wir dort keine Hierarchie in den Eigenschaften der potenziellen Würzgesteine darstellen wollten. Was für mich wichtig ist, ist, wenn Sie die Endlagerungen betrachten, also dieses Rückhaltevermögen von möglichen Würzgesteinen, dann ist natürlich die Durchlässigkeit ein wesentlicher Punkt, der für mich persönlich eine Hauptposition einnimmt. Ansonsten muss ich Ihre Frage in der Form beantworten, dass wir in der Darstellung keine Hierarchie beabsichtigt haben. Jetzt zu Ihrer Frage, Herr Wenzel. Natürlich ist damals im Hinblick auf die Untersuchung oder die Einrichtung eines Versuchsendlagers am Standort Asse auch die damalige Bundesanstalt für Bodenforschung gefragt worden. Und meines Wissens ist auch damals genannt worden, dass die BGR oder damals DFB sich in Richtung Salz, aber auch in Richtung Asse als Versuchsendlager ausgesprochen worden. Das ist mein Kenntnisstand. Und Sie haben jetzt die Frage gestellt, welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Natürlich sind das Konsequenzen, die die BGR bei der weiteren Berücksichtigung mit ins Kalkül zieht. Aber wenn Sie Asse mit Gorleben vergleichen wollen, dann muss ich Ihnen entschieden sagen, aus der rein geowissenschaftlichen Sicht, aber auch aus der bergmännischen Sicht, ist es ganz klar, der Standort Gorleben ist in Bezug auf die Eigenschaften des Salz, aber auch auf die Eigenschaften der Struktur nicht vergleichbar mit dem in der Asse.
Vielen Dank, Herr Breuer. Ich würde das gerne hier abschließen und das Wort. Das können wir jetzt im Auditorium als Wortmeldung aufnehmen. Ich denke, es wird die Arbeitsgruppe Wirtsgesteine geben. Herr Breuer wird dort auch, denke ich, Rede und Antwort stehen. Ich würde den Moderator dieser Arbeitsgruppe bitten, das Thema als Merkpunkt aufzuheben. Jetzt hat aber Herr Bröskamp die Bühne. Vielen Dank, Herr Bröskamp. Wir haben lang darum gerungen, wie wir das Thema Gorleben-Moratorium unterbringen. Sie werden jetzt zwei Vorträge mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, nehme ich an, hören. Herr Bröskamp wird stärker die Sicht aus Perspektive der GNS und damit auch aus Perspektive von den wirtschaftlichen Akteuren, die sich um die Dinge konkret kümmern, seine Gründe für eine zügige Fortsetzung der Aufhebung des Gorleben-Moratoriums und einer zügigen Fortsetzung der Erkundung vortragen. Herr Appel wird nachher in einem Art, verzeihen Sie mir das Wort, Gegenvortrag, aber ich denke doch, mit einer anderen Perspektive seine Position erläutern. Vielen Dank.
Ja, Herr Hocke, vielen Dank für die Einführung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin gebeten worden zu dem Thema Argumente für die Weiterführung der Erkundung in Gorleben, also sprich Aufhebung des Moratoriums, hier einen Vortrag zu halten aus Sicht der Energiewirtschaft. Ich könnte mir das ganz einfach machen, denn wie wir heute ja mehrfach schon gehört haben, ergibt sich das Moratorium aus der Vereinbarung zwischen der damaligen rot-grünen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen und ist begründet mit Zweifelsfragen. Diese Zweifelsfragen sind seit Vorlage des Syntheseberichtes des BFS 2005 abgearbeitet und damit ist das Moratorium aufzuheben und die Erkundung weiterzuführen. Punkt. Aber ich denke mal, Sie erwarten ein bisschen mehr als nur dieses Statement und deshalb will ich versuchen, in meinem Vortrag darauf jetzt etwas näher einzugehen. Hier haben Sie eine kurze Gliederung. Ich werde jetzt die Punkte mal versuchen, sukzessive abzuarbeiten. Also wie bereits gesagt, das Moratorium ergibt sich aus der Vereinbarung zwischen der damaligen rot-grünen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen von 2000-2001, nach der praktisch die Erkundung des Salzstoffs Gorleben bis zur Klärung konzeptioneller und sicherheitstechnischer Einzelfragen für mindestens 3 und maximal 10 Jahre zu unterbrechen ist. Das vom BMU vorgeschlagene Standortauswahlverfahren ist hingegen nicht Bestandteil der Vereinbarung und das, obwohl der AKN zu der Zeit ja bereits implementiert war. Mehrfach angeklungen ist auch, dass in der Anlage 4 zu dieser Vereinbarung die Bundesregierung eine Erklärung zum Salzstock Gorleben abgegeben hat, in der festgehalten ist, dass die bisher gewonnenen geologischen Befunde einer Eignungshäufigkeit des Salzstockes Gorleben nicht entgegenstehen. So, und während des Moratoriums sollten halt die benannten Zweifelsfragen, insgesamt waren es nachher 12, zügig abgearbeitet werden. So, die Unterbrechung der Erkundung dient danach also ausschließlich der Klärung dieser konzeptionellen und sicherheitstechnischen Fragen. Zu diesen, die Zweifel begründenden Fragen, gehört unter anderem die Frage, die auch hier immer wieder anklang, nämlich nach der Geeignetheit von Salz als Wirtsgestein im Vergleich zu anderen wie Ton oder Granit. Diese Frage war dann vor dem Hintergrund der vorliegenden Erkenntnisse auch in anderen Ländern zu untersuchen. Diese Klärung ist erfolgt und der Synthesebericht des BfS kommt insoweit zu dem Ergebnis, dass es aufgrund generischer Vergleiche von Wirtsgesteinen kein Wirtsgestein gibt, das grundsätzlich immer eine größere Endlagersicherheit gewährleistet als andere. Dies liegt darin begründet, dass generische Vergleiche von Modellannahmen ausgehen, die für konkrete Standorte so nicht unbedingt gelten müssen. Aus Sicht der Energiewirtschaft besteht damit nach Klärung dieser Zweifelsfragen und nach Vorlage des Syntheseberichtes des BfS 2005 keine Gründe mehr, das Moratorium aufrechtzuerhalten. Damit wäre nach der Vereinbarung die unterbrochenen Erkundungsarbeiten auch fortzusetzen. Wie aber jeder ja weiß, sind die Erkundungsarbeiten bis heute noch nicht wieder aufgenommen worden. Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf die Koalitionsvereinbarung der jetzigen Bundesregierung, wo unter Verweis auf die Verantwortung für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle festgelegt ist, hierzu in dieser Legislaturperiode zu einer Lösung zu kommen. Zumindest für hochradioaktive Abfälle kann man sicherlich von signifikanten Fortschritten bisher nicht reden. Und wie wir gestern dann auch ja gehört haben, rechnen viele nicht mehr damit, dass es solche Fortschritte in dieser Periode auch noch geben wird. Der vom BMU geforderte Standortvergleich, der, wie ich ja bereits erwähnte, nicht Bestandteil der Vereinbarung ist, würde die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle auf die nächste Generation verschieben. Im Synthesebericht des BfS wird festgestellt, dass Vorteile von Wirtsgesteinen nur im Vergleich konkreter Standorte zu ermitteln wären. Dabei könnte die Wirkung einzelner Barrieren nur mit standortspezifischen Sicherheitsanalysen dargestellt und vergleichend bewertet werden. Ein derartiger Vergleich mit standortspezifischen Sicherheitsanalysen setzt umfassende Kenntnisse des Standortes voraus, die nicht nur eine übertägige, sondern auch eine untertägige Erkundung des jeweiligen Standorts erfordern. Weil die Verhältnisse auch innerhalb einer Wirtsgesteinsformation starken Schwankungen unterliegen, halt nicht normierbar sind und somit nur durch einen untertägigen Aufschluss des Wirtsgesteins sichere Erkenntnisse gewonnen werden könnten. Wenn man sich jetzt aber mal vor Augen führt, die etwa 20-jährige Erkundungsgeschichte des Salzstocks in Gorleben und ebenfalls reflektiert, dass für den Abschluss der Erkundung und die Auswertung der Ergebnisse weitere 5 Jahre zu veranschlagen wären, liegen die zeitlichen Konsequenzen eines derartigen Standortvergleiches auf der Hand. Unbeschadet dieser zeitlichen Aspekte fehlen aber auch die Instrumente, um derartige Vergleiche unterschiedlicher Wirtsgesteine standortbezogen im Hinblick auf die Schutzziele, insbesondere zur Langzeitsicherheit, wissenschaftlich fundiert durchführen zu können. Wir haben das ja bereits in den vorangehenden Diskussionen, klang das ja teilweise schon an. Wenn wir in dem nächsten Punkt die Bewertung der bisherigen Erkundungsergebnisse ein wenig beleuchten, stellt sich zunächst die Frage, ob die vertraglich bereits dargelegte Ausgangsposition, nämlich Abklärung der Zweifelsfragen und dann Aufhebung des Moratoriums, durch irgendwelche neuen Tatsachen oder Kenntnisse in Frage gestellt ist. Aus meiner Sicht gibt es aber zurzeit keine neuen Erkenntnisse oder einen geänderten Stand von Wissenschaft und Technik, die dazu zwingen würden, die bisherigen geologischen Befunde neu zu bewerten. Es verbleibt danach bei der Ausgangslage, nach der die überwiegende Auffassung der mit der Erkundungsergebnissen befassten Wissenschaftler und der Bund als Vorhabenträger davon ausgehen, dass der Salzstock in Gorleben für die Endlagerung radioaktiver Abfälle nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand grundsätzlich geeignet sein kann. Diese Bewertung fließt auch bis in die jüngste Zeit in wichtige staatliche Entscheidungen ein. So hat das OVG Lüneburg in seiner Entscheidung vom 17. Juli diesen Jahres in einem Rechtsstreit über die Zulassung eines mit dem Erkundungsvorhaben konkurrierenden Vorhabens auf Salzgewinnung im Salzstockgorleben ausdrücklich auf diese Bewertung Bezug genommen. Von einer Mindermeinung wird seit langem die Auffassung vertreten, dass der Standort Gorleben ungeeignet sei, da Teile des Deckgebirges bereits während der letzten Eiszeit erodiert sind und die sogenannte Gorleben-Rille ausgebildet wurde. Ein subrosiver Angriff auf den Salzstock könnte so nicht wirksam verhindert werden. Hierbei handelt es sich allerdings um einen sehr schematischen und den vorliegenden Erkenntnissen über den Salzstock Gorleben nicht Rechnung tragenden Ansatz, der nicht haltbar ist. Zu verweisen ist zunächst auf die schon zitierte Erklärung der Bundesregierung über die Auswertung der bisherigen Erkundungsergebnisse, die auf umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten basieren. Insbesondere hat auch Professor Dr. Hermann darauf verwiesen, dass seit Entstehung des Salzstocks in Gorleben vor etwa 250 Millionen Jahren bis zur Gegenwart im untersuchten Zentralteil des Salzstocks keine Einflüsse wirksam waren, die von außen gekommen sind. Die Gorleben-Rinne könne insofern als natürliches Langzeitexperiment dafür bewertet werden, dass auch unter extremen Belastungen und dynamischen Bedingungen das Isolationspotenzial des Salzstocks nicht beeinträchtigt wird. Und was 250 Millionen Jahre stabil war, würde ich mal erwarten, dass das nicht innerhalb der nächsten 1 Million Jahre kollabiert. Jetzt kommen wir zur Auswahl und Akzeptanz des Standortes. Streitig ist seit langem, ob der im Zusammenhang mit Alternativerkundungen genannte Gesichtspunkt der Akzeptanz ein tragfähiger Ansatz für eine Neubewertung sein kann. Unstreitig ist sicherlich, dass eine Akzeptanz ein wichtiger politischer Parameter ist, dem gerade in einer Demokratie besondere Bedeutung zukommt. Zu fragen ist allerdings Akzeptanz durch wen? Hier möchte ich nur auf einen Aspekt eingehen. Neben der Abgrenzung des Personenbereichs nach örtlichen Gesichtspunkten kommt vor dem Hintergrund der langen Zeiträume zwischen Standortentscheidung und Betrieb eines Endlagers, in der zumindest ein Generationswechsel stattfindet, die Abgrenzung in zeitlicher Hinsicht zwischen Generationen hinzu. Unbeschadet von der Grundsatzfrage besteht allerdings im Raum Gorleben eine regionale Akzeptanz. Das wird ja hier streitig diskutiert, aber ich verweise auf maßgebliche Stellungnahmen der kommunalen Organe im Standortbereich sowie Wahlergebnisse von Parteien über mehrere Legislaturperioden, auch solcher oder gerade solcher, die für die Erkundung des Salzstocks immer wieder eingetreten sind. Dazu haben wir auch gestern Abend schon verschiedene Stimmen gehört. Ein Auswahlverfahren als Grundlage für eine behauptete Akzeptanz macht im Übrigen das atomrechtliche Planfeststellungsverfahren nicht entbehrlich. Erst im nachfolgenden atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren nach § 9 des Atomgesetzes wird durch die dort geführten Nachweise abschließend von der Planfeststellungsbehörde festgestellt, ob das geplante Endlager an dem vorgesehenen Standort die geforderten Schutzziele des Atomgesetzes erfüllt. Dies gilt insbesondere auch für die Langzeitsicherheit. Das Auswahlverfahren ist danach nur vorläufiger Natur und relativiert die Bedeutung des atomrechtlichen Verfahrens nicht. Auf vielfältige Probleme eines Auswahlverfahrens und des atomrechtlichen Verfahrens kann ich hier nur kurz eingehen. So sind zum Beispiel Einwendungen trotz ihrer Behandlungen im Suchverfahren im atomrechtlichen Verfahren nicht ausgeschlossen und umgekehrt sind nicht geltend gemachte Einwendungen nicht präkludiert. Auch ist eine rechtliche Bindung der Planfeststellungsbehörde an eine Standortfestlegung im Suchverfahren ausgeschlossen. Und dies muss selbst für den Fall gelten, dass die Standortentscheidung mangels Akzeptanz durch den Gesetzgeber, wie dies ja auch vom AKN vorgeschlagen worden ist, erfolgt. Insgesamt ergeben sich aus der Abfolge eines solchen Standortsuchverfahrens und eines atomrechtlichen Verfahrens Doppelungen, die zu einer unabsehbaren Zeitverzögerung führen und eine Lösung der Endlagerfrage mit Sicherheit in die nächste Generation verschieben würden. Die Forderung nach einem neuen Standortsuchverfahren berücksichtigt nicht, dass die Festlegung von Gorleben auf einem kriteriengesteuerten Auswahlprozess beruht, wie wir in dem Vortrag auch von Herrn Blut gehört haben. Dieses vom Bund und dem Land Niedersachsen durchgeführten Verfahren waren allerdings, und das gebe ich zu, nicht öffentliche Verfahren und damit nicht immer transparent für die Betroffenen. Allerdings ist die Standortentscheidung für Gorleben im Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtages dargestellt und erörtert worden und auch in dem bereits 1997 Kreistag geführten Gorleben-Kommission öffentlich diskutiert worden. Es zeigt sich, dass bei langen generationsübergreifenden Vorhaben auch ein aufwendiges Standortsuchverfahren keine Gewähr dafür bietet, dass das Ergebnis Gesetzesänderung standhält bzw. nicht weitergehenden Anforderungen der nächsten Generationen ausgesetzt wird. Die von Minister Gabriel auch gestern im Ausschuss für Atomanlagen und öffentliche Sicherheit des Landkreises Lüchow-Dannenberg angeführte Gefahr, auch andere Standorte zu untersuchen, um nicht einem Gerichtsverfahren wegen der schwierigen Entscheidungsfindung den Standort Gorleben zu riskieren, besteht nicht. Denn nach den Entscheidungen des OVG Lüneburg und des Bundesverwaltungsgerichts zu Konrad setzt die atomrechtliche Planfeststellung als gebundene Entscheidung kein Standortauswahlverfahren voraus. Die Standortentscheidung steht und fällt danach ausschließlich unter dem Aspekt, ob die hohen Schutzziele des Atomgesetzes nachgewiesen werden können oder nicht. Entscheidend ist, dass die festgelegten Standorte, wie gesagt, die hohen Schutzziele des Atomgesetzes erfüllt werden, und zwar über die extrem langen Zeiträume, nämlich 1 Million Jahre, für die die Langzeitsicherheit nachgewiesen werden muss. Mir ist nicht bekannt, dass derartige Anforderungen irgendwo sonst an anderen Industrievorhaben in Deutschland oder weltweit und insbesondere über solche Zeiträume Anwendung finden. Aufgrund der Zeit springe ich mal weiter. Komme ich auch noch kurz zu sprechen? Ja. Die Frage ist auch nochmal, ob ein Standortvergleich überhaupt machbar ist. Ich hatte schon darauf verwiesen, dass es keine nach dem Stand von Wissenschaft und Technik bisher anerkannten Instrumente für wissenschaftlich fundierte Standortvergleiche gibt. Dazu wird ja auch Herr Klemann heute Nachmittag noch was sagen. Insbesondere, wenn es darum geht, unterschiedliche Wirtsgesteine zu vergleichen. Die Maßstäbe für derartige Instrumente müssten sich am Stand von Wissenschaft und Technik orientieren, noch genauer am erreichten Stand von Wissenschaft und Technik. Und davon lässt sich immer nur sprechen, wenn ein solches Verfahren auch im Rahmen von Reviews durch internationale Wissenschaftler akzeptiert ist. Aber auch schon aus erkenntnistheoretischer Sicht bestehen meines Erachtens grundsätzliche Bedenken, ob ein solcher Sicherheitsvergleich überhaupt erfolgversprechend durchgeführt werden kann. Derartige Sicherheitsvergleiche beziehen sich immer auf die Langzeitsicherheit, den Nachweis, dass die eingelagerten radioaktiven Abfälle dauerhaft von der Biosphäre ferngehalten werden können und die Schutzziele eingehalten werden. Nachweise über so lange Zeiträume sind per se äußerst anspruchsvoll und meines Erachtens auch im Grenzbereich des Erkenntnisvermögens. Hinzu kommen, dass im Rahmen derartiger Bewertung völlig unterschiedliche, hochkomplexe geologische Systeme und Wechselwirkungen zwischen Abfällen und Wirtsgeschein sowie Wirtszusammenhänge aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, die sich einer Normierung, also dem deutschen Normwesen, weitestgehend entziehen, bewertet werden müssen, was mit entsprechend großen Unsicherheiten verbunden ist. Um überhaupt Aussagen machen zu können, muss man konservative Annahmen treffen, die sich dann aber wieder einer messbaren Bewertung entziehen. Dies gilt insbesondere Und wenn man bedenkt, dass am Ende nur sehr geringe Dosen als zulässig betrachtet werden, ich sehr lange Zeiträume betrachten muss und komplexe Systeme habe. Dann versuche ich jetzt schnell die Asche. Ja, neuerdings werden in der Öffentlichkeit die Vorgänge in der Asse als Argument gegen die Eignungshaftigkeit von Gorleben ins Feld geführt und behauptet, dass das Scheitern des Projektes Asse Gorleben als Standort zur Entlagerung radioaktiver Abfälle ausscheidet. Ich meine, dagegen hat ja bereits, dem hat ja bereits gestern Minister Gabriel widersprochen. Hier darf ich zunächst klarstellen, dass die bisher bekannt gewordenen Vorgänge in der Asse auch aus Sicht der Energiewirtschaft nicht akzeptabel sind. Es kann nicht angehen, dass mit radioaktiven Stoffen ohne erforderliche atom- und strahlenschutzrechtliche Genehmigungen umgegangen wird. Auch sind alle Grundsätze einer verantwortungsvollen und umfassenden Information vernachlässigt worden. Die Auswahl von Gorleben und die Festlegung auf die Asse unterlagen allerdings völlig unterschiedlichen Grundsätzen. Der Betrieb der Asse, das heißt die Einlagerung in die Asse, wurde vor Inkrafttreten der Entsorgungsregelungen des Atomgesetzes ohne Langzeitsicherheitsnachweis als insofern neues Konzept zur Meeresversenkung begonnen und auch beendet. Zeitgleich mit der Beendigung der Einlagerung in der Asse sind die noch heute gültigen Entsorgungsregelungen des Atomgesetzes verabschiedet worden, die auf der Grundlage dieser für die Asse damals nicht mehr zur Anwendung gekommenen, sind die Entsorgungsregelungen des Atomgesetzes verabschiedet worden, die für die Asse noch keine Anwendung gefunden haben. Und auf der Basis dieser Regelung wurden dann die Entsorgungskriterien und die Sicherheitskriterien von 83 verabschiedet. Diese sehen gerade vor, dass man anders als bei der Asse in unversehrte Gebirgsbereiche und nicht in vorgenutzte Bergwerke geht. Denn bei der Asse war ja, wie wir gehört haben, ein Gewinnungsbergwerk, wo man aus wirtschaftlichen Gründen bis an die Ränder des Salzstocks gegangen ist und somit bis in die Bereiche grundwasserführender Schichten. Im Gorleben dagegen haben wir bis zu 300 Meter starke Salzschichten, die hier als natürliche Barriere wirken. Ich kürze ab, komme zum Schluss. Also als Fazit möchte ich hier nochmal vorstellen, das Moratorium ist aufzuheben, da die das Moratorium begründenden Zweifelsfragen abgearbeitet sind und es keine neuen Erkenntnisse gibt, die die vertraglichen Verpflichtungen zur Fortsetzung der Erkundungsarbeiten in Gorleben entgegenstehen oder eine neue Bewertung erfordern würden. Die Verpflichtung zur Fortsetzung der Erkundung gibt sich auch aus den Handlungsverpflichtungen des Bundes zur Errichtung von Endlagern für radioaktive Abfälle nach dem Atomgesetz und letztendlich auch aus der vom BMU selbst postulierten Verantwortung, noch in dieser Generation zu Lösungen zu kommen. Ich möchte aber hier einen Satz. Aus Sicht der Energiewirtschaft könnte ich mir folgendes Vorgehen für das weitere Vorgehen vorstellen. Wie gesagt, Aufheben des Moratoriums, Weiterführen der Erkundungsarbeiten, aber parallel dazu ein internationales Peer Review, um die bisherigen Erkundungsergebnisse auch einer internationalen Überprüfung zu unterziehen. Zweitens, Durchführen einer, wie auch von Herrn Breuer bereits angerichteten, Sicherheitsanalyse mit dem Ziel, belastbare Aussagen über die Machbarkeit der Endlagerung zu bekommen. Drittens, Betrachtung alternativer Standorte, um für den aus meiner Sicht unwahrscheinlichen Fall, dass Gorleben sich am Ende der Erkundung und der Bewertung als ungeeignet erweist, Handlungsoptionen zu haben. Und last but not least, die transparente Darstellung der Ergebnisse und Diskussion all dieser Ergebnisse in einem internationalen Workshop. Entschuldige mich, dass ich überzogen habe und danke.
Ja, vielen Dank.
Mit Respekt vor Herrn Apel und angesichts unseres Blutzuckerspiegels lasse ich drei kurze Wortmeldungen zu.
Herr Bröskamp, Sie haben jetzt mehrmals davon gesprochen, dass es keine Instrumente gibt, dass man eine vergleichende Standortuntersuchung vornehmen kann. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe, dass es keinen politischen Willen dafür gibt, eine alternative Standortsuche zuzulassen. Und es gibt keine Bereitschaft der Verursacher, eine alternative Standortsuche aus ihren Rückstellungen zu bezahlen. Das sind die Blockaden, die wir hier haben. Und internationale bestehende europäische Standards auch in Deutschland hier durchzuführen. Und das wäre meiner Ansicht nach dran. Zu der Akzeptanz. Sie sagten, dass haben mehrmals auch die Standortgemeinden genannt, die also für die Weiterführung der Untersuchungen sind und haben dabei gar nicht berücksichtigt, dass es politische Beschlüsse des Kreistages gibt, zum Beispiel vom September 2007, die das sehr wohl wünschen und dazu ganz eindeutig Stellung genommen haben, dass es diese alternative Standortsuche geben soll.
Das war, kann ich darauf antworten, das war ja mehr ein Kommentar.
Vielleicht ganz kurz einige Anmerkungen.
Ja.
Natürlich wäre das Entscheidende erstmal, da haben Sie völlig recht, der politische Wille zu einem Standortvergleich oder zu einem neuen Verfahren. Dazu hatten wir ja vorhin schon gehört, dass der AKN-Bericht seit 2002 vorliegt und seitdem keine politischen Entscheidungen getroffen worden sind. Das ist so. Das Zweite ist aber, wo ich drauf eingegangen bin, ist die Frage, gibt es eigentlich wissenschaftliche Instrumente, das dann auch zu tun, in dem Sinne, wie sich das vielleicht viele vorstellen, dass ich dann ein objektives Ergebnis bekomme, dieser Standort ist besser als jener, weil. Ich bin der Auffassung, erstens, diese Instrumente gibt es noch nicht. Es gibt zwar ein Arbeitsvorhaben beim BFS, es gibt aber bisher noch keinen Bericht, geschweige denn ist der international diskutiert und Stand von Wissenschaft und Technik. Ich glaube aber, dass wir am Ende aller Tage aufgrund der Komplexität der Systeme, der langen Zeiträume und der geringen als zulässig erachteten Auswirkungen immer nur sagen können, ob ein Standort grundsätzlich geeignet ist oder nicht. Auf das Rückstellungsthema nur insofern, hier unterliegt die Diskussion immer wieder der irrigen Annahme, die wären frei verfügbar. Die Rückstellungen, die da gebildet worden sind, sind für ganz konkrete Vorhaben. Wir werden nicht verzockt, wir sind ja Gott sei Dank nicht bei den Banken, sondern sie sind für ganz konkrete Entsorgungsaufgaben und das sind nicht nur die Endlagerung, sondern es ist ja auch die Zwischenlagerung, die Behandlung der Stilllegungs- und Betriebsabfälle, der Brennelemente etc. Also, aber das wäre ein abendfüllendes Programm. Akzeptanz hatten Sie noch angesprochen, das ist durchaus eine ganz spannende Frage auch für mich. Ich bin auch sehr gespannt auf die Diskussion heute Nachmittag in der Arbeitsgruppe, denn ich hatte es ja angedeutet, Akzeptanz ist für mich auch immer die Frage, Akzeptanz durch wen? Und ich denke, das ist eine Frage, die wir wirklich mal intensiv diskutieren müssen. Das ist für mich nämlich sehr, sehr schwammig.
Okay, ich gebe jetzt gerne weiter. Okay, stellen Sie Ihre Frage.
Ja, ganz kurz. Ja, das hören wir von Herrn Boskamp, wie ich finde, Krokodilstränen vergossen über einen Mangel an Transparenz zu Anfang der Standortbenennung. Wir haben von Herrn Blut vom Niedersächsischen Umweltministerium gehört, dass sich um die Standortbenennung Legenden ranken. Gleichzeitig wird gesagt, die Akten werden nicht freigegeben. Die Protokolle der Kabinettssitzungen zum frühen Zeitpunkt werden geheim gehalten. Ja? Die Diskussionen dort im Kabinett und die tatsächlichen Prozesse, die dann zur Standortbenennung geführt haben, werden nicht freigegeben. Ja, dann muss man sich nicht wundern, dass sich dann um die Standortbenennung Legenden ranken.
Haben Sie was ist Ihre Frage oder war das ein Kommentar?
Das war bis jetzt ein Kommentar.
Gut.
Ich würde Herrn Bröster mal bitten, darauf hinzuwirken, dass die niedersächsische Landesregierung diese spezifisch niedersächsische Art von Bürgerbeteiligung und von Transparenz und Offenheit und Partizipation aufgibt und die frühen Unterlagen endlich der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Okay, das war jetzt eine Bitte. Ich würde direkt an Sie das Mikrofon geben.
Ja, muss ich das anmachen? Nein. Kerstin Rudek vom Vorstand der Bürgerinitiative Umweltschutz durch Dannenberg. Also zu der Akzeptanz, dass Sie sagen, es gäbe die Frage Akzeptanz von wem. Ich möchte Ihnen entschieden widersprechen, dass es sich um ein regionales Problem handelt. Bei der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle handelt es sich um ein weltweites Problem. Wir haben hier heute Vormittag gehört, dass es weltweit keinen Salzstock gibt wo geplant ist, hochradioaktiven wärmeentwickelnden Müll einzulagern. Lediglich einen anderen Salzstock, wo schwach- oder und mittelradioaktiver Müll eingelagert werden soll oder wird. Das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Also bitte bedenken Sie, es handelt sich hier um ein riesengroßes Problem, das weltweit nicht gelöst ist und woanders wird nicht auf Salz gesetzt. Keine. Dann lesen Sie keine Zeitung. Asse hat nichts mit Gorleben zu tun. Also wir haben noch vorhin noch darüber gesprochen, wie werden kritische Wissenschaftler eingebunden. Es gibt wirklich Leute, die sagen, Leute, es müssen Erfahrungen aus der Asse gezogen werden. Erstmal muss das ausgewertet werden, man kann nicht weitermachen in Gorleben.
Können Sie
jetzt ja, ich habe eine Frage, ab wann würden Sie denn sagen, die Akzeptanz für Gorleben ist einfach gescheitert, der Standort ist verbrannt. Wie viele Leute müssen wir am 8. November sein? Wir werden Ihnen wirklich die Hölle heiß machen als Atomwirtschaft.
Das war eine präzise Frage. Wie viele Leute müssen es sein, Herr Brüskamp?
Ja, ich sagte ja, die Frage der Akzeptanz ist durchaus eine spannende Frage. Entscheidend ist für mich im Moment einfach die Rechtslage. Also, und das heißt für mich, eigentlich sind es die Politik gezwungen, wir kommen heute auf das Thema auch Entscheidungsblockaden, Entscheidungen zu treffen, nach einem rechtsstaatlichen Verfahren. Das ist für mich der entscheidende Punkt.
Ich glaube, die Antwort wird noch für Diskussionen sorgen. Ich bedanke mich trotzdem, dass ich Sie immer drängen musste, ganz herzlich für Ihren Vortrag. Dankeschön. Und bitte, Herr Schäfer, aus seiner Sicht die Perspektive einzuholen, wie mit dem Gorleben-Moratorium umzugehen wäre.
Volle Einführung. Meine Damen und Herren, ich werde nicht über rechtliche Aspekte und auch nicht ökonomische Aspekte sprechen heute, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass die auch in diese Frage, die uns beschäftigt, hineinreichen. Ich werde auch nicht über den Zeitaspekt, den Herr Brüskamp eben angesprochen hat, reden, weil ich der Meinung bin, wenn ein Vergleich, ein Standortvergleich sicherheitstechnisch geboten ist, dann muss auch die Zeit dafür da sein. Also das wäre eine Frage, die man dann ganz an anderer Stelle aushandeln müsste. Ich werde die ersten Abschnitte überspringen und sofort mit das, was ich hier als Zeittafel Gorleben bezeichnet habe, anfangen. Das ist der Abschnitt, über den Herr Tiegelmann vorgetragen hat. Das muss ich nicht wiederholen. Ich beginne zu Beginn der 70er Jahre, 1973-75, das Auswahlverfahren der KEWA, der Kernbrennstoffwiederaufarbeitungsgesellschaft, im Auftrag des Bundes. Da wurde in den 2 Jahren für die Errichtung eines nuklearen Entsorgungszentrums eine Standortauswahl durchgeführt. Die 3 ausgeguckten Salzstöcke sind schon genannt worden, Lichtenhorst, Lutterloh und Wahn. Der Erkundungsbeginn im Frühjahr 76 hatte das Ziel, eine abschließende Standortentscheidung nach der Abwägung der Vor- und Nachteile dieser 3 Standorte, der geowissenschaftlich ableitbaren Vor- und Nachteile, zu treffen. Das heißt, die Erkundung durch Bohrung war Bestandteil des Auswahlprozesses schon vor der Benennung. Und das ist auch richtig so, denn es kann keine wirkliche Entscheidung ohne die Prüfung von Alternativen geben. Und das gilt erst recht dann, wenn geowissenschaftliche Aspekte eine große Rolle spielen. Und das ist hier ja offensichtlich der Fall. Weil man kann geowissenschaftlichen Befunden nicht ohne weiteres ansehen, ob sie denn nun dafür sprechen, dass ein Standort nach einer intensiven Erkundung auch tatsächlich geeignet ist. Es ist deswegen sinnvoll, in der Anfangsphase genau das zu machen, was man mit den Geowissenschaften ganz gut machen kann, in der Anfangsphase wohlgemerkt, nämlich die Vor- und Nachteile, die geowissenschaftlichen Vor- und Nachteile miteinander zu vergleichen. Wie bekannt ist das dann nicht so gekommen, sondern die niedersächsische Landesregierung hat ein eigenes Verfahren in Gang gesetzt. Wir haben das vorhin gehört. Und die niedersächsische Landesregierung hat dann den Salzstock Gorleben benannt. Zuletzt waren da noch in der Auswahl die Salzstöcke Lichtenhorst und Wahn und der Standort und der Salzstock Höfer. Die Konzentration auf Gorleben bedeutet die Aufgabe des Abwägungsprinzips, das sehr wichtig ist, und des Abwägungsgedankens, und zwar, wie vorhin gehört, aufgrund polizeilicher Gründe und des Aufwands für die Öffentlichkeitsarbeit. Es ist dargestellt worden, dass verschiedene sachgerichtete Kriterien zur Anwendung gekommen sind und dass deswegen im Prinzip die Entscheidung für Gorleben schon nachvollziehbar und plausibel gewesen wäre. Nun muss ich dazu sagen, wenn dann heute Transparenz auf diese Art und Weise hergestellt wird, dann nützt das nichts mehr. Sie hätte zum Zeitpunkt der Entscheidung gewesen sein müssen. Also eine Transparenzherstellung nach 30 Jahren ist keine Transparenz. Außerdem gibt es doch gewisse Zweifel, was denn nun wirklich die Gründe für was gewesen sind. Ich will das nicht ausbreiten in aller Länge, weil ich es auch nicht weiß. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Der Ministerpräsident Ernst Albrecht hat im Jahr 1983, er hat es sicherlich auch anders mal gesagt, aber das habe ich in der Literatur gefunden, es hätte zumindest auch strukturpolitische Gründe gegeben für die Benennung Zonenrandgebiet. Der Bund, der eigentliche Herr des Verfahrens, der es aber delegiert hatte, der hat immer nur 4 Argumente sofort genannt und alle sind geowissenschaftlicher oder ressourcenartig. Das heißt, der Salzstock wäre von Bohrungen unberührt. Das stimmte nicht, hat sich dann bald herausgestellt. Er wäre groß genug und ausreichend große Partien reinen Steinsalz aufzunehmen. Das wäre zu prüfen gewesen. Salzstockoberfläche weniger als 400 Meter unter Geländeoberfläche stimmt wohl. Nicht in oberflächennahes Grundwasser hineinreichend, wäre auch im Detail zu klären gewesen und keine nutzbaren Lagerstätten und Grundwasserreserven wäre auch zu klären gewesen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Entscheidung für Gorleben zwar durch bestimmte Kriterien erfolgt worden ist, aber dass die Sinnhaftigkeit im Einzelnen eines Kriteriums oder eines ganzen Satzes von Kriteriums oder noch nichts darüber aussagt, ob die Entscheidung richtig oder gut ist oder sinnvoll ist. Denn die Entscheidung wird nicht von einem Kriterium oder von 3 Kriterien abhängig sein, sondern sie wird davon abhängig sein, wie man diese Kriterien in der Gesamtbeurteilung gewichtet. Davon war bisher nicht die Rede. Das heißt also, die Sinnhaftigkeit von Einzelkriterien führt nicht automatisch zu einer richtigen Entscheidung. Und die Qualität in diesem Sinne der Entscheidung, dafür haben wir noch nicht sehr viel gehört und die kann ich auch aus den mir verfügbaren Unterlagen nicht nachvollziehen. Ich springe dann in das Jahr 1981. Da hat im Mai die erste öffentliche Diskussionsveranstaltung des Bundes zu Erkundungsergebnissen am Salzstock-Gorleben stattgefunden, in Lüchow. Und ein Jahr später, ebenfalls im Mai, hat es eine Veranstaltung in Hitzacker gegeben. Wie schon bekannt, sind da auch kritische Wissenschaftler aufgetreten. Ein sehr wichtiges Gesprächsthema bei der zweiten Sitzung insbesondere war nicht nur die Existenz der Gorlebener Rinne, sondern die Prozesse, die zu ihrer Entstehung geführt haben und die Fragen, was bedeutet das für die Sicherheit eines Endlagers? Das war in einer sehr frühen Anfangsphase. Und zwar nicht nur vor dem Hintergrund, dass Herr Herrmann gesagt hat, gut, 250 Millionen Jahre hat das Salz überstanden, sondern man muss natürlich ins Kalkül ziehen, dass in dieses System ein sehr scharfer Eingriff stattfinden wird. Es wird ein Bergwerk errichtet und es werden Abfälle mit Wärmeproduktion eingebracht. Das darf man dann bei der Beurteilung der Auswirkungen natürlich nicht vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es nicht darum geht, eine flächendeckende Mittelwertberechnung für die Subrosion anzustellen, sondern vom Salzstock-Gorleben ist bekannt, dass es den Prozess einer selektiv vorauseilenden Subrosion um zig Meter gegenüber der normalen Subrosion gegeben hat. Das heißt, es haben Phänomene stattgefunden, die in das normale Schema, das man sich so vorstellt, wenn man noch nicht untersucht hat, zunächst mal nicht hineinpassen oder an die man nicht denkt. Bei der dritten, immerhin, wie gesagt, diese beiden Veranstaltungen mit einem kritischen Diskurs. Es wurde offen über die Probleme dieses Standortes gesprochen. Im Mai 83 hat dann die Veranstaltung vor dem Schachtabteufen stattgefunden. Da ging es im Wesentlichen um die Vorstellung von Untersuchungsergebnissen im Hinblick auf die Entwicklung eines Eignungsnachweises. Damals sagte man dann Sicherheitsanalysen dafür. Das war das sogenannte Projekt Sicherheitsstudienentsorgung. Das Projekt war noch nicht abgeschlossen, aber Gorleben hat sozusagen Spielmasse geliefert für die Entwicklung dieses Verfahrens und natürlich haben die Ergebnisse, die in dieser Verfahrensentwicklung erzielt worden sind, auch Rückfluss gehabt in die Beurteilung des Standortes. Auf dieser Veranstaltung hat Klaus Duppon, der ja in diesen Tagen auch wieder mal freundlicherweise und Gott sei Dank, weil er gesundheitlich wiederhergestellt ist soweit, dabei ist, dafür plädiert, andere Standorte zu untersuchen. Er hat da wiederum auf die Phänomene, die möglichen Phänomene, die mit der Gorlebener Rinne verbunden sind, Grundwasserdynamik, Salzdynamik, Subfusion verbunden. Im selben Monat der Veranstaltung gab es einen PTB-Zwischenbericht, also Physikalisch-Technische Bundesanstalt, über die Ergebnisse der Standortuntersuchungen. Da wurde das Isolationsvermögen des Deckgebirges als ungenügend bezeichnet. Ich sage das jetzt mit meinen Worten, aber Gorleben als eignungsfähig bezeichnet. Die Entscheidung der Bundesregierung für die untertägige Erkundung hat offensichtlich die ungünstigen Untersuchungsbefunde weniger einbezogen in ihre Entscheidung als die Ergebnisse von Modellrechnungen, von denen man glaubte, sie würden sich in Zukunft sogar noch verbessern, die in einem kritischen Bereich lagen, aber wovon man perspektivisch dachte, sie würden später zu einer klaren Eignungsaussage führen können. Zum Schluss der Darstellung, nein, nicht ganz, Schachtabläufen stattgefunden. Ich komme nochmal zurück auf die Studie, die Herr Breuer vorhin erwähnt hat, von 1995, im BGR-Bericht zur Identifizierung von alternativen Standorten, Salzstöcken, also untersuchungswürdigen, das muss betont werden. Die vier, die er genannt hat, waren Gülze, Sumte, Waddekart, Wahn und Zwischenahn. Der Kandidat Wahn ist bei allen Listen, die heute und gestern genannt worden sind, immer wieder dabei gewesen. Ich möchte nur darauf hinweisen. Das heißt also, es gibt offensichtlich mit allen, auf der anderen Seite unterscheiden sich die Ergebnisse. Offensichtlich scheint es auch schwierig zu sein, überhaupt eine Standortauswahl mit dem in Gang zu setzen oder einen Standortvergleich, was man da in der Vergangenheit gemacht hat. Sie zeigen jedenfalls nicht immer dasselbe Ergebnis. Wahn war nun mal so etwas. In diese Untersuchung ist der Standort Gorleben nicht einbezogen gewesen. Und wenn man die Befunde aus dem Deckgebirge hernimmt und einfach nur mal pauschal oder auch im Detail wertet, dann stellt sich heraus, dass dieser Standort nicht untersuchungswürdig gewesen wäre. Anschließend die untertägige Erkundung. Zeittafel Gorleben abgeschlossen mit 2000 der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000. Da wird nun gesagt, dass Gorleben nach wie vor eignungsfähig ist. Dies wird aber begründet ausschließlich mit Argumenten, die sich auf den Salzgesteinskörper beziehen. Ausdehnung älteren Steinsalzes, allerdings war eben erster Erkundungsbereich 1 erkundet worden, das andere steht nach wie vor aus. Hebungsraten verursachen keine Gefährdung, keine nennenswerten Lösungsgas- und Kondensateinschlüsse, Dichtigkeit bestätigt. Das heißt, das Deckgebirge kommt in dieser Einschätzung so überhaupt nicht vor. Wenn wir heute zurückblicken, dann stellen wir fest, dass der Gorleben-Prozess insgesamt offensichtlich sehr schwierig gewesen ist. Die Frage ist, haben es andere vielleicht mit schwierigen Prozessen anders gemacht? Deswegen ein Blick zurück einen Blick über den Zaun in andere Länder. Man kann feststellen, dass in einer Reihe von Ländern, die in den späten 70ern und frühen 80er Jahren angefangen haben, Standortsuchprogramme umzusetzen, es Schwierigkeiten gegeben hat mit der tatsächlichen Umsetzung, weil es überall örtlichen Widerstand gegeben hat. Diese Planungen beruhten auf rein wissenschaftlich-technischen Ansätzen. Diese Widerstände waren flächendeckend und sie haben letztlich dann in einer Reihe von Ländern verstärkt zu Diskussionen über die nationalen Entsorgungsprogramme geführt und haben auch das Vorgehen bei Auswahlverfahren für Endlagerstandorte verändert, nachhaltig verändert. In den 90er und in den 2000er Jahren hat das dazu geführt, dass in einigen Ländern neue bzw. modifizierte Standortauswahlprogramme aufgenommen, in Gang gesetzt oder wieder aufgenommen worden sind. Darin sind weiterentwickelte sicherheitstechnische Anforderungen berücksichtigt worden, im Hinblick auf die Entsorgungsprogramme und so weiter. Rückbesinnung auf entscheidungstheoretische Grundlagen oder Grundforderungen. Und ich erwähne hier nochmal ausdrücklich das Prinzip oder das Gebot der Abwägung. Ohne Abwägung zwischen Alternativen keine vernünftige Entscheidung. Nachvollziehbarkeit und Transparenz sind damals auch in die Diskussion und auch in die Umsetzung eingeführt worden. Und Berücksichtigung gesellschaftlicher Anforderungen in einem sehr weiten Verständnis dieses Begriffes. Das heißt, die Standortauswahl wurde damit auch zu einer Arbeit der Überzeugungsarbeit unter Beteiligung der potenziell Betroffenen. Es war ein neuer Ansatz, der sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich artikuliert, weil schlicht und einfach die Voraussetzungen unterschiedlich sind. Es gibt inzwischen eine Art konvergierender Meinung darüber, was denn nun einen guten Prozess auszeichnen soll. Das fängt von den allgemeinen Grundvoraussetzungen oder Rahmenbedingungen an, Rollenverteilung und Verteilung der Verantwortung, Kontinuität von Strukturen, frühe und umfassende Beteiligung und so weiter und so weiter. Und ganz unten sehen Sie unter Methodik und Vorgehen, dass das Ziel zunächst mal völlig klar sein muss. Das darf man wohl im Fall Gorleben annehmen, selbst wenn es vom nuklearen Entsorgungszentrum zum Endlager sich verändert hat. Verfahrensregeln vereinbaren, keine Entscheidung ohne Alternativen, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Umfassender Prozess, Transparenz, Flexibilität, schrittweises Vorgehen, Vorgehen an Aufgaben anpassen. Wenn man nun das als Anforderungskatalog akzeptiert und fragt sich dann, wie sieht das denn übertragen auf den Salzstock Gorleben aus, dann muss man konstatieren, dass das Gorleben-Verfahren mit Mängeln behaftet ist. Diese beziehen sich insbesondere auf die Benennung des Standortes, die Aufgabe des Abwägungsprinzips, verschiedene Wirtsgesteins- und Standortoptionen, sowie den Umgang mit Erkundungsbefunden vor dem Schachtabteufen. Sie betreffen sowohl sicherheitsbezogene technisch-wissenschaftliche als auch, darauf bin ich hier nicht so eingegangen, auch gesellschaftliche Aspekte. Diese Mängel sind eine Ursache für Misstrauen eines Teils der regionalen und lokalen Bevölkerung und einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber den verantwortlichen Institutionen. Dieses Misstrauen hat sich im Laufe der Zeit aufgebaut und zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Werthaltungen oder auch unterschiedlichen Interessen. Das Deckgebirge Gorleben weist sicherheitsbezogene Defizite auf, die einen künftigen Eignungsausweis zwar von heute aus gesehen nicht unbedingt ausschließen, allerdings weist der Standort in dieser Hinsicht einen Mangel oder einen Makel auf. Und es möchte sein oder es wird so sein, dass dieser Mangel auch ein Nachteil gegenüber anderen Standorten ist. Überzeugende Vorteile gegenüber anderen potenziellen Salzstandorten hinsichtlich der Qualität des Salzgesteinskörpers sind mangels Alternativprüfung naturgemäß nicht belegt. Die sicherheitsbezogene technisch-wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Defizite lassen sich im Rahmen eines derzeitigen Verfahrens oder des derzeitigen Verfahrens nicht beheben. Das Planfeststellungsverfahren wird erst an seinem Ende zu einer Einbeziehung der Öffentlichkeit kommen und zu einer abschließenden Beurteilung. Das heißt, Zwischenschritte sind da nicht vorgesehen, sie erfolgen freiwillig, aber sie unterbleiben in der Regel. Die Gewährleistung sicherer Endlagerung von radioaktivem Abfall ist nach allgemeinem Verständnis eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung. Wenigstens weitgehend streitfrei, konsensfähig wird eine solche Entscheidung natürlich nie sein, aber weitgehend streitfrei und mit Aussicht auf Erfolg lässt sich das nur mit einem naturwissenschaftlich-technisch und gesellschaftlich adäquaten Ansatz, also diesen Anforderungen genügenden Standortauswahlverfahren erreichen. Das Fehlen eines solchen Verfahrens muss und tut es auch, veranlasst Betroffene und Interessierte, ihre Wertvorstellungen und insbesondere ihre Interessen durch Einflussnahmen auf das Verfahren über Akteure oder Akteursgruppen von außen wahrzunehmen. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist natürlich sehr unterschiedlich. Das heißt, es setzen sich diejenigen durch, die die besten Möglichkeiten haben oder die meiste Macht haben, so die Befürchtung. Insgesamt ist das natürlich für einen solchen Prozess und insgesamt für ein demokratisches Verfahren keine sehr erfreuliche Voraussetzung. Angesichts der vorliegenden Erfahrungen ist ein neues Auswahlverfahren eine wesentliche, aus meiner Sicht, wesentliche Voraussetzung dafür, dass es in einer absehbaren Zeit überhaupt zu nachhaltigem Fortschritt in Richtung eines sicheren und weitgehend streitfreien Endlagers kommt. Demgegenüber zementiert das Beharren allein auf dem Standort das von vielen als nicht zufriedenstellend bis willkürlich empfundene Vorgehen in der Vergangenheit und die letztlich daraus resultierende Stagnation. Die bisherigen Erkundungsergebnisse betreffen den ersten Erkundungsbereich und bedeuten schon von daher keinen Freibrief für einen späteren Eignungsnachweis. Es steht also noch einiges an Erkundung bevor. Die Deckelbürgsdefizite, die genannten, müssen nicht können hingegen die Zukunftsperspektiven des Standortes aber durchaus auch in einem geordneten Entscheidungsprozess einschränken. Und schon aus diesem Grund bedeuten Auswahl und vergleichende Bewertung oder Einbeziehung weiterer Standorte mit unterschiedlichen Wirtsgesteinstypen und unterschiedlichen Eigenschaften nicht einfach nur eine Verzögerung, sondern sie können sogar dazu führen, dass eine schnellere Lösung im Zweifelsfall gefunden werden kann. Nämlich dann, wenn der Standort Gorleben nicht die Hoffnung auf eignungshäufig erfüllen sollte. Die Einbeziehung weiterer Optionen in einem Abwägungsprozess eröffnet demgegenüber weitere Handlungsoptionen, eben auch für den Fall, dass sich Gorleben als ungeeignet erweisen sollte oder auch als durchsetzbar. Und dafür gibt es, und gegenwärtig gibt es keine Handlungsalternative. Die Erfahrungen mit der Schachtanlage Asse machen zudem deutlich, wie schwierig es für Institutionen ist oder Gruppen von Institutionen, über Jahrzehnte angeeignete Verhaltensmuster und Entscheidungsprozesse in einem Sinne so zu ändern, dass, wenn es dann wirklich mal erforderlich ist, auch schnell reagiert werden kann und die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen wird. Ich will das im Nachhinein nicht nachkartend sagen. Es ist einfach eine Beschreibung der Vorgänge, der Entscheidungsprozesse in bestimmten Zusammenhängen, und das wird man auch für die Zukunft in anderen Zusammenhängen nicht ausschließen können. Deswegen braucht man ein kontrolliertes Verfahren und vor allen Dingen auch zunächst einmal die Öffnung von Alternativen. Abschließend nur eine Bemerkung noch zu Herrn Bröskamp. Er glaubt nicht, dass man Standorte miteinander vergleichen kann. Wenn man einen Standort an definierten Grenzwerten messen kann, wie auch immer das jetzt im Einzelnen geschieht, dann kann man auch zwei Standorte an definierten Grenzwerten messen. Schwierig wird ein solcher Vergleich immer dann, wenn sich die Standorte sehr ähneln, das heißt also auch im Hinblick auf ihre Sicherheitsmerkmale. Das ist doch schön, wenn man dann zwei hat, bei denen man nach anderen Kriterien, die auch wichtig sind, entscheiden kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern die Wortmeldungen aufnehmen. Ich lasse drei Wortmeldungen zu. Ich habe vier organisatorische Hinweise hinterher, die ganz wichtig sind. Also, ich habe eine Wortmeldung hier. Sind die Mikrofone denn im Saal? Okay. Martin, kannst du gucken gehen? Es ist einfach. Okay. Ich würde gerne Herrn Apel die Chance geben. Einen Moment. Ja, ich finde. Ich würde gern Herrn Appel die Chance geben, Rede und Antwort zu stehen. Okay. Okay, wir brechen das ab, oder? Warten wir noch eine Minute? Also ich würde gern Herrn Apel die Chance geben, Fragen zu beantworten. Ich würde gern Herrn Apel die Chance geben, auf Fragen zu antworten. Ich habe drei Wortmeldungen. Die erste Wortmeldung, bitte ein Mikrofon zu dem Herrn hier. Dann ist die zweite Wortmeldung Herr Weber. Und die dritte Wortmeldung ist diese blonde Dame hier vorne.
Mein Name ist Wolfgang Breyer, ich bin Rentner, ich war mein Berufsleben über bei Siemens tätig im Bereich Energieerzeugung. Herr Dr. Appel hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass in Gorleben die Erkundung nicht abgeschlossen ist, sondern nur der Erkundungsbereich 1 abgeschlossen ist. Wenn ich das richtig sehe, wären wir mit der Erkundung von Gorleben schon lange fertig, wenn es dieses Moratorium nicht gegeben hätte. Das heißt, wir hätten viel Zeit gespart und wir wären heute schon in der Erstellung der Langzeitsicherheitsanalyse und könnten ganz praktisch darüber reden, ist Gorleben nun wahrscheinlich geeignet oder gibt es gute Gründe, auch alternative Standorte zu erkunden? Gut. Stimmen Sie mir
das
zu,
war dass Frage?
Wir... Nein, das war eine Aussage, das war ein Statement. Meine Frage ist, stimmen Sie mir zu, dass durch politisches Management der Fortschritt in der Entsorgungsfrage verhindert worden ist?
Okay.
Nein, ich stimme Ihnen nicht zu, weil ich unter einem Entsorgungsprozess oder einem Entscheidungsprozess, wie ich ihn eben geschildert habe, der auf Abwägung beruht und auch die Interessen Betroffener mit einbezieht, wie immer man das machen wird, es gibt ja verschiedene Ansätze, darauf bestehe ich. Und einfach einen existierenden Prozess fortzuschreiben, der mit Geburtsfehlern verbunden gewesen ist, ist dann aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Sie mögen da eine andere Vorstellung haben. Das ist ja sozusagen das Dilemma oder das Streitdilemma, vor dem wir stehen und das wir aber einerseits aushalten und austragen müssen. Ich sehe das anders. Wir sprechen von einer Aufgabe von großer gesellschaftlicher Tragweite. Und dann muss auch der Versuch und mindestens der Versuch und möglichst erfolgreich gemacht werden, das auf eine breite gesellschaftliche Basis zu stellen und eine 30-jährige Auseinandersetzung, egal mit welchen Voraussetzungen und auf welcher Grundlage im Einzelnen jeweils, ist für mich keine solide Basis für einen solchen Prozess. Es bleibt immer die Frage, was soll denn das übergeordnete Ziel sein? Alle Prozesse, von denen heute die Rede gewesen ist, die neu angestoßen worden sind, auch der AKN-Prozess, geht davon aus, dass zunächst einmal zumindest der bestmögliche, ich verwende jetzt dieses Wort, Standort gesucht wird. Das ist nicht der absolut bestmögliche, sondern derjenige, der mit den Regeln des Verfahrens identifiziert werden kann.
Okay.
Und ein Verfahren, das eben in diese Richtung nicht geht, ist für mich ein schlechtes Verfahren, um es ganz platt und kurz zu sagen.
Okay, ein Satz Herr Weber und dann Sie.
Ja, danke. Jan Weber von der BGR. Sie haben erwähnt Defizite des Deckgebirges in Gorleben und dazu habe ich eine Frage. Wenn ich ein Deckgebirge habe, das sehr gute Eigenschaften aufweist und eine Sicherheitsanalyse über, sagen wir, 10.000 Jahre machen und davon ausgehe, dass das Deckgebirge so bleibt, dann ist es mir einleuchtend, dass da gute Eigenschaften dann auch für den Standort sprechen. Wenn ich aber einen Zeitraum von 1 Million Jahre anschaue, und davon ausgehe, dass einige Eiszeiten über den Standort gehen, die das Deckgebirge ja verändern können. Wie viel Wert kann man dann tatsächlich in der Sicherheitsanalyse darauf legen, dass das Deckgebirge gute Eigenschaften hat?
Ich würde gleich nach der Frage von Herrn Weber auch die zweite Frage von Ihnen aufrufen.
Mein Name ist Astrid Petersen von der GNS und ich habe eine ganz kurze Frage. Wenn ich Sie zusammenfassen darf, haben Sie sehr stark das Verfahren kritisiert, wenn Sie die Historie aufarbeiten. Unterstellen wir mal, dass die Annahmen, die Sie auf Ihrer Folie aufgelistet haben, dass die zu einem guten Entscheidungsprozess, dass dieser Prozess tatsächlich da wäre, dann wäre der Standort Gorleben ja vollkommen ergebnisoffen. Stimmen Sie mir dazu?
Wenn
ein solches Verfahren durchlaufen würde, ja, wir gehen mal 30 Jahre zurück, sind Sie dann offen für jede Entscheidung und für jede Akzeptanz des Standorts?
Soll es Gorleben sein? Wir wissen nicht, ob es dann Gorleben geworden wäre.
Das ist vollkommen richtig. Ich unterstelle, Gorleben wäre jetzt am Ende dabei. Würden Sie das akzeptieren?
Ich glaube, wir würden über diese Frage überhaupt gar nicht diskutieren. Wenn das Verfahren in Ordnung ist, dann stehe ich auch, wenn ich dem zustimme, dem Verfahren, auch zu dem Ergebnis eines solchen Verfahrens. Nur das Verfahren ist nicht so gewesen, deswegen muss man es nicht auf Gorleben beziehen, sondern muss die generelle Frage stellen. Stimmen wir oder wer stimmt einem Auswahlverfahren dann zu? Und wenn es eine Art Konsens oder eine breite Übereinstimmung über das Vorgehen bei der Standortauswahl gibt, dann bleibt auch letztlich für diejenigen, die das mittragen, dieses Verfahren, nichts anderes übrig, wenn sie das Gefühl haben, das Verfahren ist auch vernünftig abgewickelt, diesem Ergebnis zuzustimmen, egal ob das Gorleben oder sonst wie heißt.
Herzlichen Dank.
Die Frage von Herrn Weber.
Achso, Entschuldigung. Ja. Ja. Zwei Dinge spielen eine Rolle, oder drei. Auf der einen Seite ist die Sicherheitsanalyse oder sind Sicherheitsbetrachtungen im Rahmen von Langzeitsicherheitsanalysen eine Sache. Sie beruhen auf bestimmten Voraussetzungen, nämlich auf der möglichst exakten Nachweisbarkeit von Sicherheit oder von bestimmten Verhältnissen. Auf der anderen Seite gibt es materielle Eigenschaften eines Standortes. Die verschwinden nicht dadurch, dass in Sicherheitsbetrachtungen die Bedeutung einer bestimmten materiellen Eigenschaft nicht immer über die Zeit oder nicht mit hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit immer eine dominierende Rolle spielt. Auf jeden Fall wird aber ein Deckgebirge über eine relativ kurze Zeit und ich sage jetzt mal am ehesten noch über diejenigen, wo die unangenehmsten Reaktionen zwischen Abfall und Salz beziehungsweise Auswirkungen von Abfall auf Salz sich abspielen können, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen materiellen Beitrag zur Sicherheit leisten können. Egal, was solche Ansätze bedeuten, mit denen wird man schon Schwierigkeiten genug haben, umzugehen. Dennoch ist ein intaktes Deckgebirge oder auch das, was davon übrig bleibt, natürlich zunächst mal ein materieller Befund, der sich auch sicherheitsmäßig über eine bestimmte Zeit und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit niederschlägt. Deswegen muss es auch berücksichtigt werden.
Lieber Herr Appel, vielen Dank. Ich glaube, Herr Appel hat nochmal sehr klar gemacht, welche unterschiedlichen Positionen im Raum stehen. Woran man Verfahren orientiert, das ist ein Thema, das ich auch bitte in die Arbeitsgruppen mitzugeben. Wir sind über der Zeit, es ist Schluss. Ich habe drei ganz wichtige Hinweise. Hinweis 1, wer den roten Zettel für die Teilnahme in den Arbeitsgruppen noch nicht abgegeben hat, muss das jetzt tun. Hinweis 2 ist, es findet auch Essen eine Ebene tiefer statt. Die Räumlichkeiten oben, wie Sie alle gemerkt haben, sind sehr eng. Eine Etage tiefer ist ebenfalls gedeckt. Hinweis 3, wir machen um 14.45 Uhr weiter. Ich bitte Hinweis 4, die Impulsgeber möchten bitte mit ihren Moderatoren sich jetzt treffen. Ich denke, die Lage ist schon ein bisschen unübersichtlicher. Wir lassen es bei der alten Regel, man trifft sich draußen am Counter. Ein Teil der Leute kennt sich. Asta von Oppen wird die nächste Sitzung vor den Arbeitsgruppen moderieren. Und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Dankeschön.